Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 73, heute mit Marc.
Hallo.
Mit Flydi.
Internet, hallo.
Felix.
Nitro.
Und mit meiner einer Titzen.
Das ist schon wieder da?
Ja.
Schon wieder Titzen vor uns?
Ja,
Titzen. Kann man die jetzt kaufen?
Nee. Oh. Aber kommt nachher.
Oh. Machen wir später
weiter. Ja, genau. Party der Woche, unsere neue Kategorie, weil irgendwelche Franzosen...
Kategorie der Woche.
Ja, ja. Nee, wir haben mehrere Kategorien der Woche. Mal wieder. Super. Aber eine ist die Party der Woche, weil irgendwelche französischen Teenager eine große Party gefeiert haben.
Hatten Spaß.
Die größte Party.
Die größte Party überhaupt möglich. Die beste Party auf jeden Fall.
Genau.
Nicht die größte, aber die beste.
Genau. Und zwar haben die einen einfach einen Zirkuslama entführt und die waren alle betrunken.
Mit dem ganz, ganz viel Spaß gehabt.
Ja, und die sind einfach mit dem Bahn gefahren.
Was, so awesome. Und sie haben es dann auf YouTube gestellt.
Ja, die sind einfach, also es war in Bordeaux wohl und Bordeaux hat so ein Rundsystem und dann waren die einfach besoffen, haben Zirkus und Lama geklaut und sind in den Kreis gefahren. Und dann kannst du das Lama wieder einfach verwirrt gucken mit auf dem Bahnhof. Und es gibt ein YouTube-Video, wo
das kann man schon
has been removed by the user.
Oh Gott. Shit. Aber es hat bestimmt jemand
nach hohen Neuen.
Auf jeden Fall ist das im Grunde die größte Party, die du feiern kannst.
Ja, also mit einem Lama.
Betrunkenes Lama, Bahnfahren.
Betrunkenes Lama? Nee.
Ich weiß nicht, ob das Lama auch betrunken war.
Ach, nein, ich weiß nicht. Das war wahrscheinlich betrunken, sonst hätte sie es irgendwann angespuckt.
Weil ich glaube, Lamas sind angepisst immer betrunken. Ingo, dein Commit hat geklappt.
Super. Und yeah. Wie sieht's aus?
Schwarz.
Schwarz?
Ja, rechts oben.
Ich habe es übrigens wiedergefunden, das Video, ich verlinke das mal.
Genau, Ingo hat nämlich committed, dass wir jetzt auch schon Fork Me und GitHub haben.
Ich habe ein
Fork You.
Fork Me, Fork You. Genau,
bam, damit, das auf einmal.
Damit ihr auch seht, dass man uns da helfen kann.
Wir können jetzt hart forken. Das helfen uns auch immer Leute, die schicken dann immer so, hey.
Sieben Leute.
Hart forken.
Also mit uns zwei sieben.
Ja.
Das heißt reicht. Fünf.
Reicht.
Ja, also immerhin.
Ja.
Immerhin. Fünf Hörer, die
forken.
Die helfen, unsere Sendung zu verbessern. Total super.
Ihr seid die Besten.
Ja. Ihr seid die besten Zuhörer-Leute.
Genau.
Und die anderen sind alle nicht gut.
Richtig. So
alle.
Außer die flattern. Und zwar.
Die lieben wir auch.
Die nur uns flattern, quasi.
Nein, wir lieben alle Hörer. Tote der Woche.
Du liebst alle
ich
Hörer.
Liebe
ich liebe bloß die uns flattern und die uns Pull-Requests schicken.
Apropos, wir haben ja deswegen, essen wir hier ein bisschen wieder was von den Flatterspenden.
War gut. Ich muss leider aussetzen, sonst
explodiert ihr es nicht mehr. Pfui. Gar nicht wissen.
Wollen wir nicht wissen. Auf jeden Fall hat Ingo Köstchen M&M's gekauft mit Sachen drin.
Genau.
Jetzt könnt ihr ihn schmatzen hören.
Vielen Dank für die M&M's und so.
Tote der Woche.
Das,
die Ohai-Brause.
Ohai-Brause, das erste Mal.
Da gibt es jetzt einen Ausverkauf.
Genau, habe ich gesehen. Ohai-Brause ist quasi Ahoi-Brause.
Die wurde nämlich knallhart verklagt.
Knallhart von einer großen Süßwarenhersteller.
Deren
Namensrechten.
Deren Namen wir jetzt nicht nennen wollten.
Ich weiß nicht, können wir es nennen?
Nee.
Wir können ja spekulieren. Ich spekuliere.
Ahoi?
Unilever.
Das Unilever.
Ja, gut, aber. Also,
oder Unilever oder Nestle. Eins von beiden.
Ja.
Ja. Nestle ist nur, wenn die eingeborenen Völker im Dschungel das Wasser wegnehmen, glaube ich.
Und Unilever ist sonst anbauen, oder? An der Stelle.
Palme ist auch lecker, quasi.
Palme?
Palmöl.
So. Also sowas. Regenwald abholzen und.
Palme ist eh viel praktischer als der Regenwald.
Nee.
Da ist noch weniger Spinnen drin.
Ja. Keine mag Spinnen. Wer weiß, was in deinem KitKat so alles drin ist.
Köstliche. Also kannst du entweder aussuchen, ob wir dich in eine Badewanne voll Spinnen oder eine Badewanne voll Palmöl werfen.
Oder Badewanne voll Snickers.
Oh.
Ja, was nimmst du da? Spinnen?
Unilever Kraft ist auch Unilever, oder? Wie war das?
Alles ist Unilever.
Ja, egal.
Ja, jedenfalls. Nee, Nestlé ist Kraft durch Freude. Das ist die offizielle, Nestlé ist die offizielle Nachfolgeorganisation vom Dritten Reich. Was?
Just saying.
Die sind böse, die sind echt böse.
Ja, sie sind wirklich böse.
Kraft Food Group, warte mal, Moment.
Gott sei Dank, ich habe nächstes Mal jetzt vor.
Ist nochmal ein extra Unternehmen.
Ich habe da letztens im Internet so ein Bild gesehen, dass es eigentlich nur 8 Marken gibt, denen alles andere gehört, was man so im Supermarkt kaufen kann.
Ist doch voll praktisch.
Ja. Kraft, Unilever, Nestle und...
Dr. Oetker, glaube ich, ist auch sehr groß.
Johnson & Johnson.
Dr. Oetker hat auf jeden Fall, die hatten ja Radeberger und Co. gekauft. Jo. Ja, gehört Dr. Oetker nicht auch noch jemandem? Oder ist das tatsächlich noch was eigenes?
Ich glaube, das gehört irgendeiner Holding.
Das ist wie Maggi. Maggi gehört ja auch Unilever bestimmt. Oder Kraft oder Nestle. Eins von dem.
Dinge gehören anderen Dingen. Jedenfalls wurde Ohio-Brause geläuert. Läuert.
Und jetzt müssen sie ihren Namen abgeben.
Ja, und deswegen gibt es jetzt einen Ausverkauf. Also wenn ihr günstig an Brause kommen wollt, ich weiß nicht, ob das wirklich günstig ist.
Nee, ist nicht günstig. Nicht? Aber es ist unendlich viel Koffein drin. Es ist nämlich in so einer kleinen Tüte so viel drin wie in einer Clubmate. Und das ist schon ganz schön hardcore.
Das kann nur gut sein, ja. Da kriegt man auch gar keine Herzbeschwerden.
Aber, na, du kannst auch einfach so fucking Koffeintabletten essen.
Also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr es auch schnupfen, aber...
Ja, ich weiß nicht. Das prägt auf jeden Fall lustig dann in der Nase.
Ich glaube, das macht halt hart deine Schleimhäute kaputt, aber...
Papalapap.
Ein Tod muss man sterben.
Ja,
spätestens aber jetzt. Sie dann. Nennen das jetzt nur einfach um, oder wie?
Ja, ja, also sie sagen, oh, ihr seid Burrs und das müssen wir uns umbenennen.
All the Browser.
Und dann deswegen verkaufen sie jetzt alles, wo der falsche Name drauf ist, schnell weg und dann verkaufen sie irgendwie neu das Gleiche in anderem Namen. Das heißt, sie sind quasi tot und leben auch gleichzeitig immer noch.
Also untot.
Eigentlich immer tot, ja.
Holy fuck. Glassfish ist tot.
Glassfish?
Oracle,
was ist das? Oracle stellt jetzt den Support für Glassfish ein.
Ja, klar.
Zumindest den kommerziellen Support.
Ach so,
Wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr großartig weiterentwickelt.
Wurde es jemals weiterentwickelt?
Glassfish war ziemlich cool. Es war halt so ein leichtgewichtiger Tomcat.
Aber seitdem sie es gekauft haben, Oracle, haben sie doch.
Nö. Also Oracle macht, glaube ich, jetzt alles, was Sun Microsystems jemals gehört hat, so nach und nach tot. Oder. Halblebig.
Wir haben halt vorhin schon,
das wär
schon
so diskutiert,
ob es überhaupt noch Solaris gibt.
Es wäre so gut, wenn Solaris endlich sterben würde. Es muss einfach weg. Dieser scheiß Cancer muss weg.
Aber dann können sie ZFS wenigstens noch unter GPL freigeben.
Nee,
Die behalten es. Oracle hat es quasi schon eingestampft. Die machen doch die ganze Zeit mit Butterfess rum.
Ja.
Die haben schon aufgehört,
das
überhaupt
irgendwas zu machen. Die haben das ja sogar mal angefangen mit ButterFS, oder waren das
die? Die machen das immer noch.
Ja.
Oracle, also, ja. Also wie gesagt, Mitarbeiter bei Oracle. Selber glaube ich nicht.
Genau, wie gesagt, ich lese ja immer noch die...
Du liest immer noch das Internet, ja.
Die Mails von ButterFS und da sind bestimmt, Viertel oder so von den Leuten sind alles
Oracle. Aber es hat sich doch irgendwie letztens auch so eine Open... ZFS.
Bullshit, das ist eh ein Cancer.
Die gründet, die irgendwie...
Ja, klar, und dann kannst du als Fuse-Modul mounten, wie praktisch.
Ja, super. ich meine, es gibt ja schon irgendwie auch so richtige Linux-Kernel-Module, aber die musst du dann irgendwie auch nachbauen und dann ist es halt auch irgendwie
nicht wirklich supportet. Und das Tollste ist, dass du davon booten kannst, nicht.
Richtig. Ja, auf jeden Fall Glassfish haben sie dann auch
Glassfish ist jetzt auch schon mal weg.
Also so nach und nach geht alles, was Sun hatte, irgendwie
Solaris dann einfach
an. Also das ist dann
mein Wunsch.
Ja. Also ich meine,
bauen die noch Hardware? Das ist noch, hatten sie es doch eigentlich gekauft,
ja,
ne?
Ja, haben sie.
Sie wollten noch eigentlich den Hardware-Teil eigentlich nur haben. Der Rest war irgendwie so, ups, aus Versehen. Ich frage mich ja, wann VirtualBox noch tot geht. Weil damit machen die bestimmt auch kein Geschäft.
Was haben sie denn da für anstatt?
Wie?
Also sie haben auch bestimmt irgendwie Virtualisierung.
Ja, ne, die haben doch ihre
Enterprise-Virtualisierung.
So, sie haben
Red Hat. Die brauchen doch keine Desktop-Virtualisierung. Ja.
Die kaufen einfach den Desktop.
Sie haben
Sagst du, ich würde gerne einen Windows-Desktop virtualisieren und dann kaufen die einfach einen und stellen den irgendwo hin. Genau. Und sagen, hier, es ist ja da drauf.
Genau. Das ist super, super scalable, super Cloud.
Ja. Ja. Enterprise-Virtualisierung.
Ja, das ist dann Enterprise, da bist du eh gewohnt, wenn du da irgendwie einen API-Request absetzt, dann dauert es eh 2 Monate, bis da was passiert.
Ja, aber das liegt halt nur daran, weil sie erst bestellen.
Und die Leute.
Ja, das meine ich ja. Weißt du, das sind die Enterprise-Kunden, da ist der Service so schlecht, dass sie auch gleich einfach jemanden, so ihren Azubi in den nächsten hier in
die Kiste S-Bahn reinstecken, damit er dann irgendwo in China
reinkommt. Genau, der fährt irgendwann nach China zum Kistenschieber, lässt sich dafür ein paar Cent einen Rechner zusammenbauen, fährt wieder zurück und dann schließt er den.
War immer noch billiger.
Und das ist wahrscheinlich immer noch billiger als so die...
Als die 200.000, die sie sonst dafür bezahlt hätten.
Ja. Ist wahrscheinlich immer noch billiger als die generelle Enterprise-Solution, die sie dafür angeboten hätten.
Ist gut, wie sind wir jetzt auf dieses Thema schon wieder
gekommen? Glassfish, Oracle, Sun Microsystems,
genau.
alles
geht alles im Bach runter.
Also wahrscheinlich über einen Open Apache Graveyard wahrscheinlich.
Ja, also ich denk mal auch demnächst VirtualBox wird demnächst auch mal fast tot gehen.
Die waren ja von hier, ne? Die waren irgendwo
in
Ludwigsburg oder
so. Ja, also
ein bisschen irgendwie
lustig, ein Kumpel von mir ist mit einem der Gründer zur Schule gegangen, mal irgendwann.
Wow.
Krass, Mann. Also nee, ist halt schon, ich wollte eher damit sagen, dass es schon hier die Gegend ist.
Jo.
Ja.
Everpix.
Ja, Everpix. Pix war scheinbar so ein ganz netter Foto-Sharing-Service.
Wirklich Sharing, eher Backup. Also der hat auch zentral von allem immer die Backups gezogen, hat sie dann auch irgendwie ganz cool an. Also ich habe es mal probiert. Ganz cool angeordnet, so hey, hier, wir bauen dir da Events draus und bla. Mhm. Und die haben halt auch gemeint, ja, wir speichern es dann halt immer und das ist dann total cool. Und leider sind die bankrott gegangen. So. Also sie haben, ja,
die hatten kein Geschäftsmodell, oder? Oder
doch, doch, die hatten auch zahlende Kunden, aber die waren einfach nicht schnell genug. Also das für das, was sie an Büro, also es gab auch irgendwie so eine Liste, wofür sie Geld ausgegeben haben. Und es waren gar nicht so die Hardwarekosten alleine, sondern größtenteils waren eigentlich so Sachen wie Büromiete irgendwo in San Francisco als sauteuer, Lohn für alle Mitarbeiter. Und die haben waren eigentlich recht beliebt und haben auch immer mehr Leute, aber sie konnten halt nicht schnell genug Leute anheuern und es hat keiner mehr rein investiert, was komisch war eigentlich. Aber
ja, not so ever picks.
Eben, das ist halt aber immer so.
Für immer und immer und immer. So von der Idee hat sich ganz interessant angehört, aber ich habe tatsächlich bis heute oder bis gestern davon auch noch nicht wirklich was gehört gehabt.
Ich habe es mal getestet. Sie haben jetzt auch also da haben dann Leute halt auch alle ihre Bilder hochgeladen und haben gesagt so, oh lol, habe ich immer für immer meine Bilder sicher, und die so, nee, wir sind jetzt weg, bald, gleich. Mhm. Also irgendwie 2 Monate
nein,
haben sie,
ich habe jetzt alle meine Bilder gelöscht. Kriegt man die jetzt wieder?
Sie bauen einen Exporter, sagen sie. Also sie werden einen Exporter bauen, dass du jetzt alles runterladen kannst.
Ja, Exporter bis zum 15. Dezember, weil dann stirbt alles.
Ja, also es sind 2 Monate. Das Problem ist, dass, also wenn einer jetzt wirklich aus irgendeinem komischen Grund für längere Zeit mal weg ist und sich da nicht drum kümmert.
Kaputt.
Ja, und gut, ich meine, die Sache ist, hätten sie mehr als 2 Monate, also Geld für mehr als 2 Monate, dann würden sie wahrscheinlich auch einfach weitermachen, aber haben sie halt nicht. Auf jeden Fall, die wollten, es war eigentlich ganz cool gedacht, weil sie halt das dir nach Zeit angeordnet haben, sie haben es dir nach Quelle angeordnet, also gesagt haben, ja, hier vom iPhone aufgenommen und haben auch mit den Metadaten recht viel gemacht, dass du dann irgendwelche, alle Sachen, die ich auf der Arbeit aufgenommen habe, und die machen es dann aus dem GPS-Tags, holen es raus. Hatten coole mobile Anwendungen und ja, eigentlich ganz cool, aber leider kein Geld und auch keine Investoren gefunden mehr. Hatten auch Pech, weil sie irgendwie zu der Zeit, wo die dann Investoren gesucht haben, gab es auch wenige, die Großgeld investieren wollten. Es war dann immer nur so, ja, wir geben euch
10 Euro.
$200,000 oder sowas dann, ja. Ist okay, aber hilft dann nicht ewig weiter.
Aber kommen wir zu den richtig, richtig traurigen Sachen. Schwarze Rhinozerosse sind weg,
sind ausgestorben. Und zwar gelten jetzt als ausgestorben. Also sie waren vielleicht schon länger ausgestorben, vielleicht gibt es sie noch, aber gelten jetzt auf jeden Fall als ausgestorben.
Aber vielleicht gab es noch einen, wenn es nur noch ein männliches oder ein weibliches gibt, die leben dann zwar noch irgendwo, aber können sich nicht mehr weiter vermehren.
Ja, müssen sich ja treffen.
Dumm gelaufen eigentlich.
Partnerbörse ist dann halt nicht so groß, aber.
Naja, vor allem, wenn, also wenn es nur noch ein männliches oder ein weibliches Wesen gibt. Also
so, wenn es nicht entweder nur noch beides gibt,
Man könnte ja die.
Man könnte sie klonen.
Bam. Klonen.
Ja. Und umwandeln.
Wobei es schwer ist, weil das schwarze Rhinoceros nicht schwarz ist, wenn man dem Foto nachkaufen
kann. Ja, ist halt dreckig gerade.
Ja, nee. Ja. Nee. Ich hätte die gern so.
Super schwarz, so schwarz wie die Nacht schwarz.
Ja.
Oh yeah.
So, dann, so T-Shirt.
Dann wären sie wahrscheinlich auch nicht ausgestorben.
Ja, genau. Dann wären sie ehrlich. Nicht awesome.
Ja, ziemlich cool. Das
und so als nachtaktiver Jäger, den man dann nicht sieht und dann plötzlich drum. Holy
fuck. Und gibt es dann eigentlich noch weiße Rhinozerosse oder wenn es noch schwarze gibt?
Natürlich.
Oder braune oder gelbe?
Weiß ist dann, wenn es Albino
rote?
Ist.
Rote?
Albino, schwarz.
Wir sehen,
ich glaube, weiße gibt es tatsächlich.
Wir sehen Postfarbe in dem Podcast. Wir sehen keine Farbe.
Du vielleicht nicht, weil du irgendwie Rot-Grün-Blau-Schwäche hast, aber ich sehe schon Farben.
Nicht mal das, Ingo. Nicht mal nicht? Das.
Nee. Das ist gar
wir
nichts.
Wir sind zu politisch korrekt. Wir sehen keine Farben.
Farblos?
Was wir aber sehen, ist Darkmail. Weil das Dunkel ist, kann man sehen. Und genau. Das ist auch der Kickstarter der Woche.
Naja, wobei das ist ja auch schon ein bisschen. Psst.
Genau, wir haben letzte Woche darüber geredet. Über die Initiative.
Und jetzt haben sie es gekickstartet.
Genau, und jetzt haben sie gesagt, wir brauchen Geld dafür.
200.000 Dollar.
Die haben 18 Bash-Scripts, die IMAP mit OpenSSL verbunden haben.
Nein, sie machen es auf XMPP-Basis.
Java hat die Java-Initiative hat, oder diese Leute haben ja auch gesagt, dass sie jetzt irgendwie End-to-End-Encryption haben wollen im Protokoll.
Was ist es denn jetzt? Also was machen die denn? Ist es wirklich E-Mail oder
die
bauen
die
halt
E-Mail
einen Messaging-Dienst?
Die machen E-Mail 3.0.
Also ein Messaging-Dienst.
Was ist ein E-Mail 2.0?
E-Mail 2.0 ist das, was wir jetzt haben.
Was ist das? Der Unterschied zu E-Mail 1.0?
Das verschlüsselte
das
nicht das PGP verschlüsselte E-Mail.
Klar,
das ist 2.0.
Das ist 1.0 nicht E-Mail 2.0. Doch. Das ist quasi keine E-Mail.
Wie?
Das hat nie geschafft zu E-Mail 2.0.
Tja.
Weil keiner
die machen auf jeden Fall jetzt E-Mail 3.0 und das ist XMPP basiert und wird alles viel besser. Und wird dark, ganz, ganz dunkel.
So
und
dunkel.
Voll verschlüsselt. Ende zu Ende, richtig voll verschlüsselt.
passend dazu.
Sicher, weil die reden über diesen Magma Daemon, supports Access via SMTP, POP3, AMP4 und HTTP. Also sie baut eigentlich einen Messaging-Service, der über viele Protokolle angesprochen werden kann. Also quasi wahrscheinlich Gmail, weil die bauen ja auch so einen komischen IMAP-Adapter auf ihr Zeug.
Ja, aber die reporten halt direkt zur NSA. Und das will das Darkmail-Net natürlich nicht.
Darkmail.
An wen reporten die dann?
An deine Mutter.
Ah ja.
Dark.
Das, da,
genau. An Darth Vader, ich meine, da wahrscheinlich
ist, da ist da auch, glaube ich, der bei der PGP mal erfunden hat.
Mr. PGP.
Bruce Schneier.
Nee, der Punkt. Zimmerman oder so.
Punkt.
Bruce Schneier
you
muss
don't flim flam the Sim Sam.
So ist es. Der macht doch da auch irgendwie mit. Also alles gebruced Schneier. Nee.
Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht.
Wie, du weißt nicht? Also eigentlich wollen wir das schon haben.
Genau.
Ja, aber es ist halt kein E-Mail. Das,
wieso nicht?
Weil es irgendein Messenger ist, der fucking, kannst auch Jabber, kannst auch ein E-Mail in den Body schreiben.
Nee, kannst nicht.
Nicht?
Nee, weil die Clients das nicht machen.
Ja, ich meine, das Problem ist halt, das können wir schon benutzen, aber wir können uns auch einen eigenen E-Mail-Server einrichten, den wir dann auf einer verschlüsselten Festplatte einrichten.
Wir können es auch lassen.
Ja.
Sie haben auch gesagt, sie wollen selber irgendwie noch Clients dann entwickeln für Windows, Mac, Linux, Smartphones, Tablets. Also sie bauen einfach ein komplett neues Protokoll.
Ja, ist doch gut. Ja, also ich meine,
nee, aber das Problem ist, du erreichst halt damit den Rest der Welt nicht.
Die Sache ist halt, wenn alle sagen, das ist halt NSA, nicht unbedingt. Nee. Weil es gibt genug Leute, denen jetzt diesen NSA-Shit auch auf den Sack geht. Und dass sie sagen, okay, alle sagen, E-Mail sind scheiße. Das heißt, wir gucken mal, was die komischen Leute von Duck E-Mail machen.
Außerdem, als es Facebook und Twitter nicht gab, hat auch keiner gedacht, dass sich die Leute später mal darüber unterhalten werden. Das heißt, also es kann schon sein, dass sich neue Technologien durchsetzen. Und wenn es einen unique selling point hat, wie man so schön sagt, also und es einfach zu benutzen ist, kann das auch sein, dass sich das durchsetzt.
Ja,
dass demnächst entweder es in jedem Mail-Client sowieso drin ist, was weiß ich, wenn in Thunderbird und in anderen Mail-Clients es plötzlich irgendwie dieses neue Protokoll standardmäßig aktiviert ist, ist es dem Standard-User auch völlig egal, ob das Darkmail ist oder E-Mail ist, Hauptsache er erreicht seine Leute. Von daher würde ich mal nicht von vornherein ausgehen, dass das irgendwie scheitert.
Nee, würde ich auch nicht, aber es macht es halt schwierig, weil du guck dir doch mal schon heute die Verbreitung von sowas wie XMPP an. Wie viele Leute benutzen denn tatsächlich aktiv XMPP noch?
Alle, die
Gmail-Chat
benutzen. Ja, nee, das ist halt auch kein wirkliches XMPP mehr. Die bieten das vielleicht
Facebook
irgendwie an.
Facebook hat auch so einen komischen Proxy zu XMPP. Also da gibt es zumindest Proxys, dass es benutzen kann.
Ja, schon, aber das ist ja kein, das ist nicht das, was ich mit richtigem XMPP meine. Die bieten vielleicht, damit du mit einem XMPP-Client das benutzen kannst, bieten die dir vielleicht einen Transport an. Aber das ist ja kein richtiger Jabber, der mit anderen Server redet und so weiter. Also ich meine, Google hat das mal gemacht, macht es, glaube ich, teilweise noch immer.
Machen es immer noch.
Ja. Aber,
die hatten es mal nicht gemacht und jetzt machen sie.
Genau, aber Facebook, das ist ja ein komplett geschlossenes System. Du kannst da zwar über XMPP drauf, aber dann funktioniert es halt meistens nicht. Also ich hatte da echt schon so Sachen. Ich habe das mal eine Zeit lang benutzt. Und es hat aber irgendwie immer nur so mäßig funktioniert und da sind ständig Nachrichten verloren gegangen und so weiter. Und das ist, glaube ich, halt auch nicht so super supported. Also ich fände es cool, wenn das jetzt irgendwie die Leute benutzen würden und wenn wir dann alle sagen könnten, ey, wir haben jetzt irgendwie harte Krypto am Start und benutzen das alle und das ist schön und das kann man, sagen wir es mal so, das können auch meine Eltern bedienen oder so. Aber
genau, das Problem ist ja jetzt bei den jetzigen Mechanismen, wenn du das irgendwie mit PGP-Gedöns machst, das blickt keiner und das will eigentlich keiner. Ja. Das willst du deinen Eltern auch nicht erklären irgendwie und du willst es nicht einrichten, du willst es nicht supporten. Deswegen willst du eigentlich irgendwas, was irgendwie in deinem Mail-Client schon drin ist und funktioniert.
Mir wird's ja nicht sein.
Und S-MIME ist halt, hat halt auch das Problem, dass die Zertifizierungsstellen, die wichtigen, alle in den USA sitzen und damit schon von vornherein das Vertrauen irgendwie nicht gegeben ist. Von daher bräuchten wir schon so ein Projekt wie Darkmail.
Das Interessante ist halt auch, ich habe mir gerade drüber Gedanken gemacht, mit wem kommuniziert ihr denn groß noch per Mail?
Allen Firmen.
Ja, allen Firmen, aber die Firmen, die werden wahrscheinlich jetzt nicht anfangen, groß Darkmail zu benutzen.
Ja, die Frage ist Darkmail die E-Mail kompatibel? Ich denke, das gerade alles.
Das ist das Allerwichtigste, ja. Oder der E-Postbrief. Mhm.
Richtig. Ja.
Also eigentlich die beiden Technologien müssen unterstützt werden, ohne das geht es quasi gar nicht.
Nein. Ich denke, das ist auch für andere
Schreibt das doch mal diesen Kickstarter-Leuten.
Genau.
Ihr müsst DE-Mail und E-Postbrief.
Ihr müsst euren Pledge höher machen, damit ihr auch E-Postbrief
Kann ich da mit meiner Post-Porto-Kasse Micropayment machen, ist die Frage. Mhm. Weil das muss rein. Also
ja, Micropayment. Ja, das ist halt Bitcoin. Das ist halt auch lustig, wenn Bitcoin die das Post-Micropayment unterstützen wollen, dann wird es die einfach in den Tod reißen, weil die Post da ihr Konzept alle zwei Sekunden ändert.
Da musst du den Screenscraping-Client an Machine Learning anbinden.
Ja, genau.
Der kriegt es raus.
Der generiert dann
probiert so lange, bis er was gekauft hat.
Der kompiliert dir dann automatisch deine API, die du dann benutzt und überlegt sich dann, was das Richtige ist.
Dann würde ich Darkmail auch backen. Dann würde ich, was kriege ich denn immer,
wenn
ich
das backe? 3,50
Euro. Access to the official binaries 30 days before the general public. Ja, schon klar.
Nee. Ja, also ich glaube, es lohnt sich nichts außer das erste halt.
Ja, und das Ding ist halt auch, soll das Open Source werden?
Ja, ja.
Okay.
Ja, Open Source.
Aber was macht?
Ja. FOSS.
Hä? Was Access to the official binary when they're released to the
Right. Ja, nee. Ja. Du kannst ihnen einfach Geld geben.
Ja, gib ihnen einfach Geld und du kannst dir entscheiden, wie viel Geld du willst. Außer du kriegst dann noch ein nettes T-Shirt. Ich habe $1,000 gespendet und all what I get was this lousy T-Shirt.
Ich habe jetzt auch noch nicht so richtig rausgefunden, was es denn für eine Lizenz sein soll.
Magic-Lizenz.
Da steht nur FOSS.
Da steht FOSS, aber ja,
was ist sein,
close enough, würde ich sagen.
Ja.
Ja, hoffentlich machen sie es irgendwie.
Ja,
BioWare.
Ja, BioWare. Genau. Sie kriegen einfach 3 Millionen Liter Bier. Ja,
BSD, MIT.
Es wird nie wieder Patches geben, weil die dauern nicht hin.
Also,
alle Patches in Typos haben.
Du kannst da einfach eine Frage, ask a question.
Das Ding ist halt, nachher benutzen die ASI-GPL und dann wird es halt keiner benutzen.
Wenn sie wollen, dass es große Verbreitung findet,
keine ASI-GPL.
Dann werden sie ja wohl wirklich MIT, Apache oder BSD oder sowas nehmen.
Sie haben wahrscheinlich Beerware geforkt und haben es Wodka-Mail genannt dann einfach. Sie haben einfach Wodka für immer.
Wodka-Mail.
Wodka-Ware.
Wodka-Ware, genau. Sie haben quasi für immer
Wodka. Ich plätsche das jetzt mal.
Warum machst du das?
Hertha plätschen.
Weil ich will, dass das was wird.
Das wird doch.
Was ist denn hier Gulli.com? Wer verlinkt denn hier Gulli?
Ich.
Felix.
Gulli ist so gut geworden.
XMPP-Manifest zur verpflichtenden Verschlüsselung.
Ja,
also OpenFire.
Also das finde ich ja echt gut, weil ich habe das über die letzten Jahre mitverfolgt und es gab, glaube ich, mittlerweile 3 Ansätze mal, so XMPP Extension Proposals für Krypto irgendwie an den Start zu bringen und dann gab es irgendwie, dann gab es GPG-Support, das hat aber niemand richtig implementiert oder irgendwie, ich glaube Psy war einer der wenigen Clients, der das konnte.
Psy implementiert alles immer.
Ja, nee, Psy, nicht mal die anderen Sachen, also dann gab es noch irgendwie eine OTR-Adaption, das hat aber irgendwie außer Adium oder LibPurple halt als Bibliothek dahinter. Hat es kaum jemand gemacht. Wobei dieses MacCover und es gibt glaube ich ein paar Clients, die OTR können.
Bitlebee kann
OTR. Aber wir haben letzte Woche gesagt, OTR LibPurple ist scheiße.
Ja, ist es auch.
Ja, OTR funktioniert nicht.
Nee, OTR ist halt echt Krepel und es funktioniert halt auch vor allem in mobilen Netzen nicht. Und das ist halt, das macht es halt mittlerweile total.
Und vor allem die Clients untereinander kommen nicht klar.
Ja, nachher hast du dann halt so ein Krepel wie bei mir auf dem iPhone, wo dann mein Client sagt, ich könnte das jetzt entschlüsseln. Das ist,
wenn du 5 Euro dafür bezahlst.
Nein, 9.
9. Genau.
Shit, nicht 9, aber für diese eine Nachricht.
Oder letzte Woche habe ich mich gehatet. Ich wollte dem Felix schreiben, ich stehe im Stau, ich komme irgendwie später. Und der hat irgendwie gesagt, ja, ich versuche ihm eine verschlüsselte Meldung zu stellen. Er kann aber nicht und bla. Und
ja,
dann
habe
ich gesagt, ich will beenden. Nein, geht nicht. Ich kann mir keine verschlüsselte Nachricht zustellen.
Nee, das Ding ist halt, ich habe da so ein paar Leute, die haben jetzt irgendwie gemeint, sie sind cool und haben dann irgendwie in ihrem XMPP-Client standardmäßig an, dass alle Leute, für die von denen sie einen Key kennen, mit der OTR angechattet werden.
Richtig so.
Nee, das funktioniert halt in 90% der Fälle nicht.
Deswegen willst du ja auch, das können wir gleich nochmal vorziehen.
Ich habe noch eine Sache. Es gab nämlich noch andere Ansätze, Krypto zu machen. Und zwar gab es da auch XMPP Extension Proposals für Krypto, wo dann das Signaling und so weiter alles über richtiges XMPP funktioniert und nicht über so Plaintext reingehackt wie bei OTR. Ich glaube, da gibt es dann gefühlt 2,5 Clients, die das supporten. Und zwar einer davon ist dieser in Python geschriebene Gajim.
Und den anderen weiß ich gar nicht mehr. Also das ist, glaube ich, der einzige, der das richtig supportet.
Genau, der eine halbe?
Ja, der eine halbe. Ich weiß es nicht mehr.
Die gibt's China World.
Ja. Also auf jeden Fall so End-to-End-Encryption in XMPP ist halt ein richtiger Krebs und ich finde, das ist ein richtiger Schritt, das jetzt verpflichtend zu machen, damit das mal in alle Clients reinkommt.
Genau, aber das ist noch
dann kannst du OTR einfach sein lassen und dann tun die Clients
das Richtige. Tatsächlich ist OTR dann noch das, wenn du wirklich Security-Dinge haben willst, weil Verschlüsselung sagt nur, dass du quasi eine durchgehende Verschlüsselung haben.
Moment, da ist jetzt nicht definiert, was davon Algorithmus benutzt wird oder was?
Also doch, klar, welche Algorithmen also schon, aber nicht, dass du
quasi OTR kann, ist ja auch noch der Teil, dass du sagen kannst, habe ich nicht geschickt, weiß ich nichts von und löscht sich quasi selber, nachdem es geschickt wurde. Das hättest du jetzt bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung natürlich nicht.
Ja.
Genau. Da hast du ja diese Deniability und sowas hast du bei OTR drin. Aber OTR funktioniert in der Form leider nicht.
Ja.
Und deswegen will man das haben, dass endlich alle XMPP, Java Clients endlich ordentliche Verschlüsselung verwenden und das
und irgendwie den ganzen Weg lang,
mandatory ist.
Ja, dass das
einfach Pflicht ist.
Das Lustige ist, als ich mich das letzte Mal mit so XMPP-Verschlüsselungszeug beschäftigt habe, das war ungefähr zu einer ähnlichen Zeit, wie dieses XEP abgedatet wurde. Und zwar ist es XEP 116, nämlich Encrypted Session Negotiation. Und das wurde vor über 6 Jahren das letzte Mal angefasst und ist seitdem hat sich das verzögert und ich glaube, das ist noch nicht mal ein offizieller Standard für XMPP. Ich verlinke das mal hier. Können sich ja mal Leute angucken. Auf jeden Fall hat sich das seit Jahren nichts mehr getan.
Ja, und
das
aber ist jetzt halt irgendwie tagen nervig. Die doch irgendwie.
Und ja, tagen kann man schon.
Ja, also auf jeden Fall will die Gruppe ja irgendwie, dass ab Mai 2014 irgendwie nur noch Verschlüsselung eingesetzt wird.
Genau, und zwar den ganzen Weg wenigstens lang. Dass du nicht irgendwo geowned wirst von der NSA, weil die deinen Plaintext lesen können. Darum geht's ja.
Ja.
Und das ist ja auch ein guter Ansatz.
Genau.
Weil keiner will Plaintext gefickt werden. Nee.
Dann müssen die Server einfach nur sagen, ich nehme keine unverschlüsselten Verbindungen mehr an.
Richtig.
Dann sind alle Clients, müssen das machen. Ja, und dann sollen sich die Leute, die Clients verwenden, irgendwie bei ihren Herstellern beschweren und sagen, wir könnten es nicht. Also
und dann sagen die, lol, kauf den neuen Client. Kauf dir für 9 Euro, kannst du diese eine Nachricht lesen.
Klingt gut.
Ransomware. Einfach
auf übrigens gibt es IM Plus auch auf Android.
Das ist wahrscheinlich genauso schmerzhaft.
Das ist noch viel schmerzhafter, weil es die ganze Zeit Werbung anzeigt. Oh, das zeigt dir dann irgendwelche Werbung an. Boah, sie haben ein Virus, sie haben ein Virus, sie haben ein Virus. Oder boah, lesen sie diese Meldung. Feueralarm?
Ne, piept.
Es piept. Kein Feueralarm, gut.
Ja, aber ich glaube, du kannst das doch kaufen, dann ist die Werbung weg, oder?
Ja, klar. Aber wer will es kaufen?
Ich weiß nicht.
Ich
hab's gekauft.
Aber du musst jetzt normal kaufen für 9 Euro.
Du hast eine 9-Euro-Version hast du gekauft? Nee,
ich habe die Version. Ja. Nee, ich habe die Version gekauft, wo man irgendwie 7 Euro zahlt, damit man die App überhaupt benutzen kann. Das und dann wollen. Einfach. Nee, ich glaube, die wollen sogar 15 Euro oder sowas dafür. Ich weiß es gar nicht.
Keine Ahnung. Also auf Android ist es auf jeden Fall so, die Original, also die Lite-Version ist quasi kostenlos und dann sollst du irgendwie updaten.
Wenn ich mein Telefon finde, kann ich mal gucken, was
es kostet. Ich hatte EM Plus auch, aber ich habe irgendwann mal die Kosten, also die Pro-Version kostenlos bekommen, also die irgendwie als Promotion drin
hat. Nee, ich habe tatsächlich die Pro-Version vor ein paar Jahren oder so oder vor ein paar Jahren gekauft.
Aber. Und ich benutze jetzt aber auf Android dieses X-Chat, X-Chat?
Nicht die AX7, das wird immer noch developed.
Habe ich nicht. X-Jabba quasi. Und da hatte ich halt das Problem, dass mit dir irgendwie.
Das hat nicht so gut funktioniert. Machen wir einfach weiter, weil irgendwie dieses
wird das eh nicht Thema gelöst. Ist. Blöd, meinst du?
Ja, das haben wir schon so oft.
Ich habe mich auch schon ausgeklingt vor 5 Minuten.
Okay, ja. Dann lassen wir das. Das ist auch voll langweilig, weil das ist immer das Gleiche.
Ja. Kommen wir zu den witzigen Sachen jetzt. Tumblr der Woche.
Ja, Tumblr der Woche gibt es total viele und die sind alle gut. Alle gut, die schlechten habe ich schon wieder raus, garbage collected.
Okay, so dann der erste.
Ja, friseurnamen.tumblr.com, das kann man sich, glaube ich, denken. Da gibt es dann so die tollen kreativen Friseurnamen. So irgendwie.
Open Hair, yeah. Haarpunzel.
Der Phönix oder
AB-Schnitt.
Oder Abschnitt.
Traumfriseur 1.
Ja.
Schnippschnapp.
Ja.
Haarzauber.
Also das kann man sich mal durchlesen. Gibt's, glaube ich, auch seit einer Weile nichts mehr Neues, aber ist sehr amüsant.
Kopf in Formbringer.
Also Schnittstelle.
Genau, die Schnittstelle. Die ist
Verlockung.
Abschnitt.
Herr in.
Kiezschnitt. Schrägschnitt.
Mitschnitt.
Schnippschnapp.
Harmonie.
Ohara.
Ja.
Okay. Machen wir einfach weiter.
Also, Ja, ich komme zu dem nächsten, der sehr amüsant ist, und zwar Selfies at Funerals. Das ist ein Tumblr, da gibt es halt nur Leute, die so Selfies, Fotos von sich selbst machen bei einer Beerdigung.
Warum?
Weil sie geschmacklos sind.
Weil sie es tun und geschmacklos sind und sagen, oh, guck mal, ich habe jetzt hier ein Kleidchen an oder einen Anzug und ich gehe jetzt gleich auf eine Beerdigung. Oh. Mhm. Lol, Bro.
Nee, okay. Also den fand ich jetzt irgendwie nicht so witzig.
Ach, fucking schon Douchebags. Ja, das sind fucking Douchebags.
Pornhub Commons on Stockfotos.
Ja, das ist so mit Abstand der beste von denen, die wir diese Woche haben. Also das sind so wirklich so Kommentare, die es irgendwie auf Pornhub gibt, kombiniert als Image-Makro mit irgendwelchen Stockfotos und das ist einfach...
Von irgendwelchen Business-Leuten, die einfach so am Computer sitzen und irgendwelche Dinge tun.
Ja. This horny boner.
This horny
Boner.
Boner.
Oh Gott. Ja. Okay.
Ja.
Ja.
So ja. Gut einfach. Und das ist sehr amüsant. Also da kann man sich sehr drüber amüsieren. Guckt es euch einfach mal an.
Außer ihr seid noch nicht 18 oder ist das auch okay?
Nee, das ist ja auch okay. Da gibt es ja kein Porn drauf. Das ist
aber es gibt böse Wörter.
Das ist Metaporn.
Böse Wörter sind aber auch nicht gut, oder?
Wir
müssen dann so ein explizit. Irgendwie.
Ich bin immer da ein bisschen... Da musst du Meta volljährig sein für Meta-Porn.
Nee, ich glaube, du musst deine Eltern dabei haben und dir kannst sie dir dann anschauen.
Ja, genau, deine Eltern müssen dir das dann erklären, was das bedeutet.
Genau.
Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass ich ausgememt wurde, weil hier gibt es einen Kommentar, der lautet, I used to fuck women like that, then I took an arrow to the knee. Und ich fand es halt total witzig, ich schicke sie weiter und irgendwie eine Bekannte von mir so, ey, das ist ein Meme. Und ich so, wie... Meme. Moment, ich kenne alle von den Dingern. Ja, ich mache quasi beruflich nichts anderes, außer Meme-Images anschauen.
Du bist Mimologe.
Ich bin quasi Mimologe, ehrenamtlich. Und stellt sich raus, Then I Took an Arrow to the Knee ist so ein Skyrim-Meme.
Was? Das weißt du jetzt erst?
Ja.
Holy fucking shit.
Da wurde ich auch ausgememt.
Oh
ja.
Gott, zu Recht. Zu Recht ausgememt dafür.
Das Fräulein S hat da gesagt,
du hast nie Skyrim, gespielt, oder?
Weil
jeder dritte Guard, an dem vorbeigriffst, erzählt diese tolle Geschichte.
Genau, da habe ich dann die YouTube-Videos auch gesehen, wo sie dir alle sagen, I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the knee. Das sagen die dann alle. Und so, lol, total gut. Ich glaube, ich will Skyrim mal spielen. Ich habe das andere gespielt, wo das... keine Ahnung, haben also die alle was mit so Vampiren zu tun? Vampiritis? Nee, nicht
Oblivion. Achso, Vampire Masquerade?
Aber das Vampire Masquerade habe ich gespielt, aber das ist was anderes. Nee, das war das erste, was irgendwie so riesig groß war. Ich finde raus, was das war. Ihr könnt jetzt weiterreden.
Ja, schön.
Auf jeden Fall super lustige Stockfotos.
Then I Took an Arrow to the Knee ist tatsächlich in Skyrim, aber auch bloß recycelt aus dem Buch. Was ich auch nicht gewusst habe, was super gut ist.
Einfach. Oh, Mann. Ja, das letzte sind Leute, die Fotos.
Morrowind. Ich habe Morrowind gespielt.
Genau, der letzte Tumblr ist hier People Taking Pictures with iPads. Das ist sehr lächerlich. Kann man sich mal angucken.
Aber das davor war schon besser.
Ja,
echt sagen.
Das ist schon irgendwie komisch, aber das davor ist sehr, sehr viel lustiger. So viel zum Thema. Ich glaube, jetzt.
Der Joke ist übrigens von 2011.
Ja, richtig. Ich war da eine Weile hinten dran, muss ich ganz richtig. Ich glaube, ich sollte das irgendwie mehr in meinen RSS-Feed aufnehmen oder so.
Ja.
News. Netty 4 ist.
Komisches Geräusch drauf, oder? Ist es nur bei mir? Oder?
Also, ich habe hier Flugmodus gestellt.
Ich habe mein Handy ausgemacht.
Muss ich irgendwas tun?
Soll der irgendwie?
Flugmodus stellen wäre ganz gut.
Airplane Mode.
Okay. Auf jeden Fall, Netty 4 ist draußen. Netty ist dieses, wie kann man es denn nennen? Asynchrones IO-Framework.
Ja, das ist eine.
Also, das ist dieses.
Also, es basiert ja eigentlich auf NIO.
Ja, Java NIO, Ingo, tust du etwa hier...
Also bei mir passiert nichts, ich bin irgendwie leise, glaube ich.
Ich bin im Flugmodus, Freddy ist im Flugmodus, Ingo ist jetzt auch im Flugmodus.
Das Telefon. Ja genau, also das Java NIO, also New IO, ist ja dieses asynchrone Gedöns-IO-Zeug für Java. Mhm. Oder generell auf der JVM und Netty ist, glaube ich, noch so ein ganz nettes Framework, was da aufbaut, wo halt dann so HTTP-Server und Geschichten drauf implementiert sind. Also gibt es da relativ viele Sachen und auch so.
Auf jeden Fall, die Version 4 ist jetzt ganz cool, weil sie die Garbage Collection Pausen ein Fünftel so oft macht wie der Dreier-Vorgänger.
Das ist nicht
schlecht. Was cool ist gerade, weil man hängt ja recht oft in Garbage Collection fest. Sie haben irgendwie so Buffer-Pooling gemacht, sie haben ein internes Event-Objekt weggemacht und sie machen da alles schneller und besser.
Das heißt, die reduzieren Garbage Collection Pausen, indem sie halt den Speicher zum Teil selber managen.
Indem sie das Ganze ein bisschen effizienter machen, ja.
Indem sie dann wahrscheinlich Sachen batchen und dann halt irgendwie erst nach einer gewissen Zeit freigeben und so.
Genau.
Ja, kann man schon mal machen.
Also die allocate ein bisschen selber. Auf jeden Fall kann man dann damit einiges reißen, wenn man gerade so High-Performance-Zeug macht. Kommt ganz gut. Das ist auch, da ist es halt, da merkst du, Java ist jetzt schon so alt, dass die Leute mal langsam anfangen, sich mit sowas zu beschäftigen. Bei Ruby zum Beispiel wirst du kaum solche Frameworks finden, die dann so zum Beispiel auf die Garbage Collection passen.
Ja, das Ding ist halt, bei Ruby ist halt auch die VM selber noch die Low-Hanging Fruit und nicht die Bibliotheken außenrum. Also bei Ruby, da gibt es halt auch in der VM selber sehr, sehr viel zu holen, weil die halt die Garbage Collection und was I.O. angeht und was Just-in-Time-Compilation angeht und sonst was, ist halt die Ruby VM noch relativ weit hinterher.
Genau.
Ja. Okay, ich habe jetzt gerade was Unglaubliches gelernt, was quasi mein Leben für immer verändern wird.
Oh nein.
Nämlich, Then I Took an Arrow to the Knee ist ein Old Nordic Slang for Getting Married.
What?
Oh, shit.
What?
Unglaublich, ich verlinke das hier einfach.
Das macht, auf einmal macht alles Sinn.
Alles macht doppelt viel Sinn, zumal ich das ja auch schon seit 2011 kenne. Und ich habe wirklich gedacht, dass die Leute einfach einen Pfeil ins Bein bekommen haben. Ja, fuck. Fuck me, Internet, ey. Holy fucking shit.
Ja. NetTV took an arrow to the D. Oder so.
Nee.
Next. Adobe hat ganz viele Passwörter verloren.
Ich hab keinen
passiert
Link.
Und.
Ganz viele, nee. Also tatsächlich unendlich viele, nämlich 140 Millionen Passwörter.
Und mit Triple Death nur verschlüsselt.
Ja, sie haben es nicht gehasht und gesortet, sondern sie haben es einfach mit einem Key alle Passwörter verschlüsselt.
Aber Triple Death.
Und jetzt.
Ja, du hast auch nur, und dann haben sie auch oft die Hints noch irgendwie mit in die Datenbank gespeichert. Genau. Du hast so ein Passwort hinten noch für alles.
Genau, und du hast zum Beispiel, wenn dein Passwort Passwort ist, dann ist es der Hash, beziehungsweise die Krypto genau gleich, und zwar für alle Leute. Und deswegen kannst du sagen, okay, dieser hatte Passwort als Passwort, weil sein Guess oder sein Hint war Passwort.
Richtig, und das ist auch wieder so Social Security Number, also dann weißt du schon, da werden keine Sonderzeichen drin vorkommen.
Nee.
Da kann ich meinen Keyraum mal ein bisschen einschränken.
Oder die Zahlen von 1 bis 6.
Ja.
Kannst du fucking einschränken, ja.
Richtig.
Und das ist einfach super, super fail.
Aber ich denke, das passt eigentlich zur Adobe-Strategie.
Ja, das Beste ist einfach, dass man, wenn man hart genug im Internet sucht, diese Passwortdatenbank tatsächlich finden kann.
Ja.
Und das ist Gewinn.
Und
Verlust für verschiedene Leute.
Adobe, naja.
Adobe, auf jeden Fall.
Bei BIOS doch nicht wahr?
Nee, also. Ja, also
als nächstes.
Genau, es gibt.
Nicht so richtig, ne?
Es gibt viele, viele Leute, die sagen, das ist ganz schön doof, weil das alles gar nicht so einfach ist. Und es gibt einen Blogpost, der sich die Mühe gemacht hat, einen Blogpost zusammenzuschreiben, warum das alles nicht so einfach sein kann, wie der Typ das erklärt. Warum es theoretisch sein kann, aber praktisch einfach quasi nicht möglich ist.
Einfach nicht möglich sein.
Genau. Und der ist relativ lang und eigentlich gehört er mit zu LeseFu, weil das auch cool zusammengeschrieben ist und erklärt ein bisschen, wie das BIOS funktioniert und wie dieses UEFI-Zeugs überhaupt funktioniert und wie normale BIOS überhaupt aussehen und ob das, wie viel Platz du da drin hast und dass es eigentlich quasi nicht sein kann und dass du es für jede Subversion von einem Mainboard komplett neu bauen musst, quasi deine Extension, wenn du deine Extension bauen solltest.
Ja.
Und das ist alles super hart eigentlich. Du bist super hart verkrepelt, weil du so tief im Computer bist.
Einfach so tief krepeln.
So tief krepeln.
Ja.
Genau.
Aber sehr gut. Und auf jeden Fall lesenswert, weil ich tue es mal zu LeseFu einfach.
Cool. Ist auch viel Text, muss man sagen.
Ja,
ist
eine aber guter Text. So.
Nice. Okay, Bitcoin ist unendlich viel Geld wert.
Ja, Bitcoin, und was passiert? Bubbelt's gerade wieder.
Es bubbelt ganz, weiß nicht, ist ja vielleicht auch einfach viel Geld wert. $300 haben sie geknackt. Was irgendwie ein All-Time-High ist. Beim letzten Mal, als es so richtig hochging, waren wir irgendwie bei 240.
Ist gecrashed dann, ja.
Genau, und dann ging das jetzt irgendwie vor, was ist das, 2 Tage her, 1 Tag her?
Das ging auf jeden Fall relativ schnell.
Ja, auf jeden Fall ging es dann hier 6. November. Ja, also gestern waren wir irgendwie bei so 250 oder so, haben wir es erreicht. Und auf einmal so flupp, bis zu 320 auf Mount Gox, aber die zählen ja nicht so mehr so richtig. Aber also so über 300 sind wir auf jeden Fall mal gekommen. Und ganz krass, hält sich auch erstaunlich lange. Also beim letzten Mal war es ja nur so kurz oben und dann ist es direkt nach unten. Ja, und dann
sofort gebrochen, innerhalb von einer halben Stunde oder so.
Ist es jetzt mal irgendwie heute, also jetzt sind wir gerade auf 293, also wir sind auch wieder 20, 25 Cash Moneys gefallen, aber ist immer noch ziemlich hoch und scheint auch nicht irgendwie wegzubrechen. Dasselbe
mit Kommt alles noch.
Ja, vielleicht aber auch hart nicht.
Ist es Schweinekurve? Oder?
Ja, das haben sie auch letztes Mal gesagt, aber es ging halt wieder hoch. Litecoin ging auch hoch, was ganz cool ist. Die sind jetzt auch irgendwie auf 4 Dollar.
Also ein Grund ist ja, dass es hochging, weil eBay so irgendwie drüber nachgedacht hat, vielleicht sie irgendwie damit was machen zu wollen oder so.
Ja, aber der chinesische Markt ist recht hoch. Also die China-Exchanges überholen gerade alles. Also an Umsatz, was die ganzen US-Exchanges machen, die werden richtig groß und da investieren auch richtig viele rein. Litecoin ist jetzt auf 4,11 Dollar sogar gestiegen, was ganz cool ist. Und die sind von irgendwie vor 2 Wochen waren die noch bei 2 Dollar oder so. Also problemlos verdoppelt. Genau, also die eBay, die Chinesen investieren halt extrem rein. Die Difficulty ging extrem hoch und langsam bekommst du einfach keine Bitcoins mehr, sondern dich einfach. Also du hast halt irgendwie so eine riesige ASIC-Farm. Also die ganzen Leute mit den Grafikkarten können es vergessen, die ganzen Leute mit den FPGAs können es vergessen. Selbst die Leute mit den kleinen ASICs können es komplett vergessen, weil also die...
Also da wird es halt eng dann.
Da wird es so eng, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt.
Außer du bezahlst keinen Strom.
Ja, aber selbst dann, also die kleinen reißen ja nichts mehr. Da kriegst du irgendwie, keine Ahnung, 20 Cent pro Tag oder 50 Cent oder so, wenn es hochkommt.
Ja, außer jetzt, wo Bitcoin wieder so viel wert sind, muss man
ja, das trotzdem, kommen, das aber, wieder. Ja, aber es reicht halt auch nicht mehr so viel jetzt, gerade wo sie die industriellen ASICs quasi, wo du wie für 20.000 Dollar dir kaufen kannst, wenn die jetzt noch weiter ausliefern, dann wird es halt einfach so schwer, Bitcoin zu meinen, dass da, wird es halt teurer, weil die auf einmal nicht mehr so leicht zu bekommen sind. Und da geht einiges hoch. Und also die Litecoin-Dinge, die halt behalten ungefähr immer denselben Austausch zu Bitcoin, so ein Litecoin.
Sie sind quasi eine Währung, die an Bitcoin gebunden ist.
Ähnlich, ja. Ich meine, sie benutzen S-Crypt, da kannst du immer noch mit Grafikkarten meinen und ist am effizientesten.
Und irgendwann kommen da auch ASICs für, wenn das sich
das. Ja, sie versuchen es ja schon, aber
wirklich. Du musst halt auch wirklich schauen, ob sich das wieder lohnt. Obwohl, ja, wenn es dran gebunden ist, dann müsste es.
Ja, das Problem ist halt bei dem S-Crypt, dass du da recht viel RAM für brauchst. Und
recht viel im Sinne von 10 Megabyte oder so, was war
das? Ja, aber du kannst es halt nicht auf den ASIC packen.
Ja, kannst du schon. Kannst halt, ASIC heißt einfach nur, dass du es in Sekunden gestampft hast.
Genau, aber du hast halt, ich meine, normalerweise, keine Ahnung, was haben denn gerade First-Level-Cache in CPUs?
First-Level-Cache, 125K oder so?
Ja,
124.
So. Second-Level, die sind ein bisschen größer, glaube ich. Aber und ja, auf jeden Fall.
Drittes Level ist voll huge einfach.
Genau, auf jeden Fall brauchst du da recht viel. Und gerade auch, weil die Grafikkarten halt, wenn du, wenn du schon externen RAM brauchst, da ist natürlich eine Grafikkarte geil für, weil die hat den. Aber so viel kommt da nicht bei rum. Auf jeden Fall wird es jetzt unendlich viel werden, das ist ganz cool.
Und auf jeden Fall, Bitcoin sind eh cool.
Richtig. Und was auch cool ist, inputs.io wurde auch geowned, war auch so ein Wallet-Service und die haben 4.100 Bitcoin geklaut.
Das ist nicht schlecht.
Wer hat denn so viel Zeug immer in so einem Hot Wallet rumliegen? Ja, also gerade sind es halt auch irgendwie so mal lockere 1,2 Millionen Dollar. Auf jeden Fall ist da so, die haben irgendwie über einen alten E-Mail-Account, der keine Two-Factor-Authentication hatte, da war keine irgendwie an dem alten E-Mail-Account, wo keine Phone-Number attached war. Also der wurde irgendwie resettet und dann hatte der Attacker Two-Factor-Authentication. Beim Server-Hoster gab es da wohl irgendein Problem, dass man da drum rumkam. Und dann haben sie Datenbanken sich geholt und haben irgendwelche Sachen transferiert und auf jeden Fall sind das alle Bitcoins weg. Also deswegen, ich würde nie mein Zeug auf irgendeinen Wallet-Service packen.
Ganz kurz noch zu Level 1 Cash. 32K sind's. Mhm. Zweite Level 256K und drittes Level 8 Megabyte beim Core i7 nächster Level gerade.
Okay, also dann kannst du so maximal Third Level, um da überhaupt sinnvoll was zu machen. Und,
ja, oder machst halt einfach einen ASIC, der einfach mehr RAM-Magics hat. Geht nicht.
Ich meine, die versuchen es ja, aber irgendwie klappt es ja wohl nicht so richtig.
Ich glaube, es sind einfach nur Noobs. Und
das könnte auch sein. Einfach nur Noobs. Auf jeden Fall coole Sache, Bitcoin, mehr Bitcoin.
Mehr Bitcoin-Dinge.
Und es gibt jetzt wieder Silk Road oder sowas.
Genau, Silk Road ist wieder da. Silk Überraschung, Road 2. Du kannst Drogen im Internet kaufen.
Wieder Drogen.
Wer hätte es gedacht?
Ja. Fuck me. Sachen und wo haben sie sich versteckt? Silk Road 2.de.
What?
.de?
Nee, keine Ahnung.
Nee, so ein Tor-Ding halt wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Aber irgendwo haben die ja bestimmt ihre Aufhängerseite wieder. Mm. Oder haben sie auf irgendwas Lustiges? Nee,
im Darknet.
Nee, irgendwo Tor. Tor-Mail gibt es immer noch nicht. Ich habe noch nicht geschaut, die sind immer noch weg.
Ja, es gibt Tor-Mail 2.
Wirklich?
Nee, keine Ahnung.
Schade.
Es gibt ja jetzt Dark-Mail dann.
Aber du kannst Dark-Mail nehmen, genau.
Ja.
Dark-Tor, Bonus-Feature-Mail.
Und irgendjemand hat gesagt, Bitcoin ist kaputt, oder was?
Ja, irgendjemand hat gesagt, Bitcoin ist kaputt.
Das war ein nicht peer-reviewedes Paper. Genau. Das ist auch so, Leute.
Das aber hat das hat echt, Grund, wir echt krasse Wellen geschlagen.
Ja, sie, das haben, war diese sie haben
über Greedy Mining.
Minority Greedy Mining, irgendwie eine 25% hast. Normalerweise waren es ja immer 50%. Ja. Wenn du daran kommst, kannst du irgendwie machen. Aber also, jetzt sind es wohl 25.
Nee, das Paper sagt, dass es aktuell jede Minority machen kann. Und sie haben was vorgeschlagen, dass du mindestens ein Viertel haben musst. Also das war ihr Proposal für die Erweiterung von Bitcoin. Weil der Client ist ja immer noch im Weiterentwickeln und das Netzwerk quasi klärt ja untereinander, was es jetzt tut. Und die Mehrheit von...
Sorry. Ich musste in dieses Internet gucken.
Genau, lass es. Und die Mehrheit der Clients bestimmt dann quasi, oder die Rechenmehrheit bestimmt dann, wie Bitcoins überhaupt gehandhabt werden.
Genau, aber da hat die Bitcoin Foundation hatte zu dem Paper auch schon einen Kommentar abgegeben. Wo ist denn das?
Genau, Sandu, ich hab's da drunter. Ich hab
das einfach da drunter. Scheiße. Genau. Die sagen da halt so, nein.
How about no?
Ja, richtig. Gab noch einen anderen Kommentar von diesem.
Don't do it!
Wie hieß denn der Chefentwickler? Ja, Gavin Anderson, stimmt.
Ich glaube, der Ingo hat gerade auch auf den Link geklickt.
Ja! Das ist ein Scheiß.
Ja, das ist sehr lustig.
Ihr seid doof, beide.
Das ist wirklich lustig.
Nein!
Okay, dann nicht. Also es ist lustiger als Bitcoin.
Das ist schon lustig, aber es ist echt dumm.
Aber es ist schön, Bitcoin sind eh wichtiger als fucking lustige Videos im Internet.
Nee.
Doch.
Nee.
Tja, dann geht halt
tolle Picks.
Bilder gucken.
Du kennst den XKCD, wenn mal alle Währungen den Bach runtergehen, dann bezahlen wir mit lustigen Bildern auf unseren Festplatten. Im Internet.
Oder nur mit fucking Bitcoin. Bloß, weil ihr keine Bitcoins habt.
Ja. Hättet ihr mal Bitcoins gehabt.
Ja, aber ich habe lustige Bilder.
Damit kannst du aber nichts kaufen. Die gibt es auf Image.io einfach auf der Startseite 300 Supermillionen.
Richtig. Bitcoin hingegen? Nee. Nicht mehr.
Nicht mehr auf der Seite. Mehr. Da gab es diesen einen, wo du immer 0,25 Bitcoins bekommen hast.
Richtig, der Bitcoin-Fountain damals.
Der Bitcoin-Fountain.
Die haben auch die Wayback-Maschine noch mit 5 Bitcoin irgendwo.
Yes.
So, 5 Bitcoin gratis. So, ja. Du kannst mal eine Webseite, da konntest du dir einfach mal ganz locker $1,500 rauslassen. Pro Tag.
Awesome.
Nett. So. Naja.
Bitcoin-Fountain.
Gut, bestimmt auch sind wir durch mit Bitcoin, oder?
Ja. Nö. Also wir sind nie durch mit Bitcoin, aber wir sagen, jetzt reden wir mal nicht mehr über Bitcoin.
Gott sei Dank. Dann kommen wir doch lieber zu VPN-Routern.
Genau, das war ein neues Projekt, wurde da released, der Domain-Specific VPN-Router. Da klatscht einer auf einen Raspberry Pi irgend so ein Nupsi und du hast dann so ein lustiges Webinterface, wo du dann Domains eintragen kannst und sagen kannst, über welches PPTP-VPN der den schicken soll. Der kann theoretisch so mit 100 Mbit, aber wahrscheinlich, weil es über USB läuft, dann eher doch nicht. Praktisch
kann einfach gar nichts.
Genau, auf jeden Fall. Es ist ganz cool, weil du das halbwegs angenehm konfigurieren kannst und du kannst dann halt das Ding quasi als Router benutzen und darüber dann sagen, ja, wenn du auf hulu.com gehst, alles, was mit hulu.com hat, schick das mal über das VPN, was ganz nett ist eigentlich.
Das ist also schon ziemlich cool.
Ich habe mir sagen lassen, dass OpenVPN das einfach kann.
Ja, musst halt die entsprechenden Routen pushen.
Genau, aber du kannst auch DNS-Namen pushen.
Kann man auch DNS, echt?
Ja. Echt? Oh. Also das ist, ich habe das auch erst irgendwie mir
gut, aber das bringt ja nichts, weil wenn du mehrere Verbindungen haben willst, also da geht es ja auch hier drum, dass der sagt, ja, also dann gibt es
du kannst ja mehrere
US-Seite über den einen VPN und dann...
Du kannst ja mehrere OpenVPN.
Ich glaube, das Interessante an dem Projekt ist, dass es automatisch geht und dass man halt...
Dass es eben nicht automatisch geht, weil du dazwischen irgendwo eine scheiß Box drin hast.
Ja, schon, aber das Ding ist halt, du musst es nicht komplett von Hand konfigurieren, sondern du hast da irgendwie im Zweifelsfall irgendein Webinterface, was du bedienen kannst im Vergleich zu.
Hast du mal das Webinterface gesehen? Sonst kannst du mal nicht bedienen.
Du willst aber halt auch, dass deine komischen Krepelgeräte, irgendwie so ein Apple TV oder eine Roku oder so, halt auf deinen Hulu zugreifen können. Auf jeden Fall klingt ganz nett.
Ja, wobei das könnten die ja sowieso, wenn das ein internes Netzwerk ist. Also, ich meine, deine Enddevices, die gehen ja da eh nur über Wi-Fi drauf und dann musst du halt denen nur sagen, jetzt hier nimm, also dein DHCP muss halt die richtige Default-Route pushen und dann würde ja der Rest eh darüber gehen.
Ja, damit geht's halt, aber mit OpenVPN halt nicht.
Richtig.
Das war ja gerade, weil er gemeint hat, das geht auch über OpenVPN.
Hättest du auch, könntest du dir wahrscheinlich auch von Hand irgendwie hinfrickeln, aber das ist halt anstrengend.
Nee, und sowas. Geht nie.
Ja, im Zweifelsfall tut's dann halt nicht.
Kaufst du einfach noch einen Raspberry Pi.
Richtig.
Ja, auf jeden Fall.
Du kaufst dir so viele Raspberry Pis, dass du dir im Grunde auch einfach eine Leitung von New York zu dir nach Hause legen kannst.
Ja,
kannst du. Macht Sinn einfach.
Aber Raspberry Pis, ich meine, alle mögen Raspberry Pi.
Richtig.
Immer, die ganze Zeit.
Nee, ich nicht.
Doch, du auch. Nee, du weißt es nur nicht.
Ja, nee, ich mag es auch nicht.
Doch, Raspberry Pi.
Mimimi nachher dann noch über Raspberry Pi.
Oha. Ich hab einen schon wieder verkauft.
Warum hast du zwei gehabt überhaupt?
Weiß nicht, weil die mir statt einem Netzteil für einen Raspberry Pi einen Raspberry Pi geschickt haben.
Ja, die Raspberry Pi sind so billig, die tun sie einfach, die Entsorgung ist teurer.
Kaugummi, zum Kaugummi dazu.
Es ist halt lustig, also so, hey, Netzteil für ein paar Euro und okay, dann ist da halt ein Raspberry Pi drin. Da habe ich gedacht, ja gut.
Nimmst du mit, sagst
Nimmst du mit.
New Relic.
Genau, New Relic. Also ich glaube, vor zwei Wochen war das, hatten wir schon mal davon, dass jetzt... wie heißt denn dieser Code-Metrik-Dienst, den man da so für hauptsächlich Ruby und JavaScript
mit CodeClimate?
Genau, CodeClimate den gab es jetzt für JavaScript auch. Und ich glaube, ein paar Stunden später ist es dann auch schon Node.js-Support für New Relic announced worden, was ich ganz cool finde. Also New Relic ist so ein Metrik-Dienst, deren API kannst du, also deren Bibliothek kannst du quasi bei dir einbinden und dann halt sagen, hey, mess mal bestimmte Dinge. Und der reportet es dann quasi an deren Server und generiert dir daraus diverse Graphen und du kannst dann halt im Endeffekt mal gucken, wo ist deine Anwendung langsam, kannst da ein bisschen Daten aufbereiten. Er
cordert auch dein PHP, was sehr nett ist. Ja, wir hatten auch so viel Schmerzen mit New Relic, nicht mehr nett.
So praktisch.
Du baust es ein und auf einmal kackt überall PHP ab. So, ja, lol, wir cordern das manchmal. So, ja, ist echt nicht nett von euch.
Ja. Also fand ich ganz nett, dass es jetzt auch für Node gibt. Ich habe es selber tatsächlich noch nicht wirklich benutzt. Ich habe es mir mal angeguckt und habe überlegt, ja, könnte ich mal probieren, aber bis jetzt bin ich auch da drum rumgekommen. Mhm. Aber im Zweifelsfall ist es ganz nett, das zu haben.
Auf einmal macht alles Sinn.
Ja.
Vielleicht auch nicht.
Wer weiß. Ja. Aber sie haben so eine Image-Dings, so ein Infographic. Das heißt, muss gut sein.
Fuck, ja. Wow, 6 Jahre Dropbox.
Genau.
So, happy Birthday to you.
Das ist lustig. Das ist das erste, das Announcement, das originale. Wow.
Das ist die New Relic-Seite bei mir.
Oh.
Die macht whoop whoop.
Ja, macht wup, auf wup. Einmal.
Wo waren wir? Achso, genau. Vor knapp bisschen über 6 Jahren ist auf Hacker News mal die Y Combinator App Dropbox announced worden und hier so und alle Leute so, oh lol, benutzt doch keiner, USB-Sticks sind viel toller und
ja.
6 Jahre später kann man darüber sehr, sehr lächeln. Aber ich finde es ganz interessant, dass es jetzt schon echt so lange her ist.
Tja, eigentlich ist 6 Jahre auch noch nicht so lang.
Ach schon. Also
im Internetzeitalter.
In Netzdekaden ist das schon ganz schön. Also da hat sich schon, also von irgendwie, das hat mal irgendeiner auf Hacker News announced, bis quasi alle Leute in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis und sonst irgendwo haben Dropbox-Account. Sogar meine Eltern haben einen Dropbox-Account.
Tatsächlich hat das bei meinen, also in meinem Dunstkreis hart abgenommen.
Echt?
Aber weiß nicht, wo es liegt.
Ich habe immer noch so unendlich viel Dropbox-Speicher, dass ich einfach alles drauf ab. Also alles. Ich habe 36 Gigabyte aus einem komischen Grund.
Ich habe 25 nur aus einem komischen Grund, aber ich benutze auch noch 50% davon.
Ich habe auch 25. Da gab es mal diese University Challenge, wo man relativ viel bekommen hat, wenn Leute aus der eigenen Uni Leute referred haben, dann hast du da irgendwas mit abbekommen. Da habe ich, glaube ich, mal ein bisschen.
Ja,
aber ich meine, 25 Gigabyte kann man schon was mit anfangen.
Bam, Dropbox gets sold. Die haben irgendjemand gekauft, der sold heißt. Was das macht sold?
Einfach so bescheuert. Dropbox gets sold.
Yes.
Okay.
Was macht denn sold?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es nicht so richtig
verstanden. Die Webseite lädt nicht.
Ja.
Wer hat es denn gepostet?
Ich habe es gepostet.
Und egal.
Zwar, also, nee, pass auf. Sold ist quasi so ein Dienst, wo du irgendwie Zeugs in deine Dropbox wirfst. Und die verkaufen das bei eBay. Du machst ein Foto von Shit und dann verkaufen sie es bei eBay.
Also,
du kriegst dann das Geld.
Ja, natürlich das Geld.
Weil für das Foto.
Du kriegst das Geld für das Ding, was du verkauft hast.
Aber das ist schon praktisch.
Und holen die das auch gleich noch ab, weil, weißt du, eBay nervt mich halt, weil du musst es irgendwie reinstellen.
Ja, man muss sich halt drum kümmern.
Dann musst du es irgendwie verschicken, hast du, dann musst du mit dem noch rummailen. Craigslist. Musst gucken, ob das Geld
Da musst du mit den Leuten reden.
Krebslist. Craigslist ist genau das. Das ist so geil in den USA, wenn du da irgendwas hast, dann machst du ein Krepelfoto mit deinem Handy, kannst du wahrscheinlich sogar noch mit der App direkt sagen, hier, verkaufen, machst 3 Worte dazu und dann schreiben dir auf einmal Leute E-Mails und sagen, hey, ich könnte es abholen in 2 Stunden. Also, ja, geil.
Ja, ich will noch nicht mal, dass er mir sagt, er holt es einfach ab und lässt das Geld da.
Ja, so. ich leg's vor die Tür, wenn ich zurückkomme, liegen da 20 Euro.
Ja, genau. So, das willst du.
Dieses ganze eBay-Gedöns ist einfach, es dauert zu lang.
Ja, also
es ist viel einfacher, das einfach wegzuschmeißen.
Ich meine, es gibt ja diese eBay-Kleinanzeigen, die sind schon, das ist
da
schon ganz
okay. Da hau ich gerade zur Zeit recht viel aus meiner Wohnung raus.
Ja, ist genau, da sagst du einfach, ihr kommt's, holt's euch ab, scheißegal, kommt halt vorbei und lasst Geld da und tschüss.
Ja, also lustig, meine Freundin hat da letztens irgendwie mal Zeug verkauft und dann war es halt, hat so ein Typ da, ein Kühlschrank, der wollte den Kühlschrank holen und dann, also wir haben auch noch diesen formschönen Tisch und wir haben das hier noch im Keller stehen und das hier noch im Keller stehen, der ist dann zum Schluss mit dem Auto voll Zeug heimgefahren. Ja, man muss einfach dann die Leute nicht mehr gehen lassen, bis er irgendwie...
Du nimmst doch das für 500 Euro und das.
Und ein Fisch.
Genau. Und noch eine Blume drauf.
Was auch immer aber extrem gut geht, ist Facebook. Da gibt es auch immer so komische Verteilergruppen.
Ja, und also hier in
Stuttgart. Das kann halt jeder Depp bedienen.
Ja. Also hier in Stuttgart gibt es diesen Fair-Teiler, also F-A-I-R-Teiler.
Macht keinen Sinn, aber.
Ja, also.
Ist nicht fair, ist einfach fucking
unfair.
Aber da gibt es relativ viele Sachen. Da posten diverse Leute Zeug drauf und da geht auch.
Und du hast dann halt auch lokal das automatisch mit drin. Also das, was Craigslist eigentlich ist, nur dass du es nicht mal mehr bei Craigslist registrieren musst, weil Facebook hat eh jeder und dann machen die ein Foto und sagen, hier, ich verkaufe meine Katze.
Also ich glaube, sowas funktioniert tatsächlich.
Das Beste.
Die nervt. Katze ist das Beste, ja.
Katze nervt und deswegen will ich sie loswerden.
Macht Sinn. Ja. WildDB, nee, White? White. Was ist denn WhiteDB?
WhiteDB, ich habe es auch erst nicht verstanden. Ich habe gedacht, es sieht ganz interessant aus. Die Website ist ganz nett, können wir mal kurz drüber reden. Das scheint...
Die Website ist doch einfach bloß
Bootstrap. Ja, ist Bootstrap, aber deshalb sieht es ja ganz nett aus, weil es Bootstrap ist.
Oh ja, das macht Sinn.
Das ist eine Buzzword NoSQL Database Library. Also im Endeffekt ist es eine C-Bibliothek, die kannst du in dein Projekt integrieren und die kümmern sich dann darum, dass es thread-sicher ist, dass da Locking mit drin ist, um Persistenz. Also die haben da irgendwie eine Möglichkeit, das dann wie auf eine Festplatte rauszuflaschen und Garbage Collection und Allokation und so weiter kümmern die sich halt auch ganz drum.
Quasi Redis.
Also es ist im Endeffekt sowas Ähnliches wie, Indizes bauen sie noch auf.
Sie benutzen T-Trees, was ganz cool ist. Mhm. Weil normalerweise hast du ja B-Trees, aber B-Trees sind eigentlich optimiert für so Block-Devices.
Ja.
Und T-Trees sind optimiert für In-Memory. Aber da gibt es In-Memory-Trees, gibt es zum Beispiel auch AVL-Bäume, aber AVL-Bäume haben einen ziemlich großen Overhead. Und T-Trees ist so ein Mittelding, dass die recht schnell sind. Also für Memory optimiert, aber dann auch noch halbwegs geringen Overhead. Was ganz cool ist eigentlich. Ist die Sache halt, wenn du das Ding sowieso schon in Memory stecken kannst. Also das ist eine Datenbank-Library in C, bedeutet, du kannst du dann halt mit reinkompilieren, in was auch immer du machst.
Yep.
Ja.
Weißt du, was lustig ist? Jedes Mal, wenn du T-Tree sagst, spiel.
Komm, geh einfach weg.
Komm, geh weg, Friday.
Das hier in meinem Kopf ab. Sorry.
Das ist schön.
Schämlich.
Nicht nur in deinem Kopf, sondern auch von all unseren Hörern.
Ja, genau, das war ja beabsichtigt.
Jetzt sind einfach drei Leute gecrashed, nur wegen dir.
Ja, genau. Die
hören jetzt einfach
herzinfarktmäßig mit ihrem Auto gerade gegen einen Baum gefahren.
Alles, weil Fly die bescheuertes Tetris abspielen musste.
Richtig, ja. Das Gute ist, dass WhiteDB eine Integration mit der V-Gandalf Rule Engine hat.
Das finde ich total
Gandalf.
V-Gandalf, Alter.
Das ist ein bisschen wie Gabba Gandalf, nur anders.
Ja, das ist der Web-Gandalf.
Der Web-Gandalf, genau.
Der Web-Gandalf. Der super NoSQL Web-Gandalf.
Das macht total viel Sinn.
Ja.
Machen wir es einfach so.
Finde ich cool.
Ja, also ist ganz interessant. Also wenn jemand so Projekte in C macht und das vielleicht benutzen will oder da vielleicht einen Ruby-Rapper außenrum schreiben will oder so, gibt es bestimmt Leute, die es benutzen wollen.
Aber WGANDAF ist deprecated übrigens.
Ah, oh, fuck. Richtig. Ja. Wer auch deprecated ist, ist ja Edward Snowden. Habe ich gehört. Und warum ist er deprecated, Felix?
Weil Edward Snowden führt dazu, dass wir mehr Pedos haben.
Mehr Kinder?
Nee.
Ach so,
mehr Kinder.
Pedos. Ja, immer noch genauso viele Kinder, aber mehr Pedos, die zu den Kindern kommen. Und zwar alles nur, weil der Snowden gesagt hat, wie diese Überwachungsschitz funktioniert.
Richtig.
Die Regierung Pedos hat gesagt, wissen jetzt besser, wie es geht, oder was?
Pedos wissen, wie sie all den Sachen ausweichen können.
Richtig.
Weil der Snowden so böse ist und alles erzählt hat.
Sagt der Telegraph.
Der Telegraph.
Ja, das ist ja...
Also nicht ganz so schlimm wie die Sun, aber...
Ist Qualitätsjournalismus, quasi. Nur quasi. Ohne
diese Qualität.
Und eigentlich auch kein Journalismus.
Also eigentlich...
Also wie Bild.
Das ist, eigentlich ein bisschen wie die Bild, ja.
Richtig, deswegen...
Leute schreiben Dinge ins Internet.
Aber ich finde die Headline einfach so awesome. So, Edward Snowden mehr Pedos. Wollt ihr mehr Pedos? Oder wollt ihr totale Überwachung?
Ich habe da noch so einen Link, ich werfe den mal in den Chat, der ist mir letztens auf Twitter entgegengefallen. Das ist auch so ein Kommentar, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Laser-Kommentar ist oder sonst was in
Laser. Der Bild.
Da geht es auch um Edward Snowden und so. Lieber Edward Snowden, die Leute feiern dich, aber ich liebe Amerika.
Das war die Bildgeschichte.
Ja, genau. Also ich habe es nicht richtig verstanden. Ich hoffe, das ist Kunst. Nee,
es war, glaube ich, eine Satire. Ich bin mir nicht sicher. Aber deswegen lese ich auch Bild nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich habe da auf den Link geklickt. Das war ein Fehler. Aber, ja. So viel zum Thema Snowden.
Ich esse gerade M&M's.
Du esst gerade M&M's.
Du musst deinen Scheiß selber vorlesen.
Aber du bist doch viel kompetenter in Sachen
React 2.0.
Ja, genau. React 2.0 ist raus. Ist mit in der... auf der Recon West in San Francisco announced worden und es scheint sehr cool zu sein. Also die fangen jetzt so langsam mal an, so nicht nur Key-Value-Storage zu machen, sondern auch so was Redis zum Beispiel macht, so Datenstrukturen speichern zu können. Mhm. Da supporten die jetzt Sets, Maps und Distributed und andere Datentypen. Also
Counter haben sie, glaube ich, auch noch
Counter gemacht. Also hier steht nur Maps und Sets, aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Ist ja schon mal eine Ansage.
Sie müssen halt echt schauen, weil React hat sich nicht so viel getan. Also sie haben irgendwann mal diese Full-Text-Search reingebaut. Mhm. Das ist irgendwie teils Apache Solr kompatibel, was ganz cool war. Aber im Gegensatz zu Cassandra hat halt echt viel gemacht in letzter Zeit. Sie haben also ganz am Anfang angefangen mit sekundären Indexen, bedeutet, du konntest da alles indizieren. Bei React waren sekundäre Indexe zwar auch mit dabei, aber in Client-Libraries nie wirklich gut integriert und die waren also ganz beschissen gelöst. Du musstest sie dann irgendwie immer noch mal in einem extra Request machen und bei Cassandra hast du halt einfach irgendwas reingeworfen und hast gesagt, ja, übrigens ist diese Spalte hat jetzt einen Index und dann kann ich darauf suchen und es war dann okay. Und bei React war immer, du pushst es quasi das JSON-Dokument rein und dann musst du aber nochmal extra den Index quasi updaten. War ganz komisch. Also die müssen sich ranhalten.
Also ein Full-Text-Search mit Apache Solr-Integration ist tatsächlich auch ein 2.0-Feature. Ich glaube, das war bis jetzt dann nur so in der Entwicklung.
Nee, das war schon lange drin. Ich habe es nicht ganz genau verstanden, weil sie sagen, dass sie die Apache Solr Engine leveragen. Bedeutet...
nichts.
Apache Solr ist halt Java und die machen Erlang. Also entweder die haben da jetzt irgendwas anderes drin oder sie tun einfach API gleich sein.
Ja, oder sie tun einfach bestimmte Dinge, die in React reingepusht werden, dann an Dings durchreichen.
Ja, das willst du halt alles Solr. Nicht so wirklich. Also
ja.
Dann kann ich mir auch gleich Solr aufsetzen und mein Zeug da drin verwalten.
Ja, also was ich am interessantesten fand, war eigentlich so diese verteilten Datentypen, dass es jetzt tatsächlich halt irgendwie Datenstrukturen gibt, die du da speichern kannst und nicht nur Key-Value-Paare, was schon ganz nett ist. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich noch nie irgendwie den Use Case gehabt, dass ich mit sowas wie React was anfangen hätte können. Daher kann ich das jetzt auch nur so aus einem theoretischen Winkel beleuchten. Aber
es ist ganz auch nett. Immer recht langsam und also am Anfang waren sie cool. Es gab mal vor, keine Ahnung, 2 Jahre ist wahrscheinlich schon her, dass sie quasi Feature gleich mit Cassandra waren, aber Cassandra hat halt extrem viel mehr.
Wer entwickelt denn eigentlich so an Cassandra? Weil bei React, da weiß man ja, da ist ja Basho hinten dran.
DataStax ist recht groß in Cassandra und es ist halt wirklich Open Source mit vielen Committern. Also da diese ganzen Java-Leute halt. React hat dann angefangen, React CS zu machen als Produkt.
Jupp.
Quasi so eine S3-kompatible Geschichte auf React aufgebaut, aber war auch ein bisschen komisch. Und also ist noch immer sehr coole Software, aber
cool genug.
Nicht mehr der neue heiße Scheiß.
Ja. Genau, du musst Node.js benutzen, das hilft nichts.
Genau. Und immer wieder neu installieren.
Richtig.
Ja, das geht ja schnell.
Musst halt
neu bauen.
Einfach neu bauen. Cronjob, alle 2 Minuten.
Ja, auf jeden Fall.
Der Cronjob.
Kommen wir doch lieber zum Firefox.
Genau, also die Firefox 25 mittlerweile ist ja rausgekommen. Zählt
überhaupt noch jemand die Version?
Ich weiß es nicht. Ja, bestimmt.
Du sagst einfach nur Firefox.
Genau. Der neue
Firefox.
Das ist ja der neue Firefox.
Dollar-Version aktuell.
Ist doch egal.
Genau.
Das ist 24 gerade. Apropos
24. Nee, ich glaube, da ist mittlerweile schon die 25 raus.
Ja, jetzt gleich für mich auch.
Jedenfalls habe ich irgendwo auf irgendeiner Tech-News-Seite gelesen, so, bringt ja kaum was Neues. Aber eigentlich kam da schon was ziemlich Cooles mit, und zwar die Web-Audio-API.
Was heißt das?
Das heißt, du kannst quasi über JavaScript kontrolliert Sound abspielen und generieren und so Geschichten. Und das ist schon ziemlich cool. Also die haben jetzt hier so eine Demo gemacht, wo man dann quasi halt auch so 3D-Sound hat und je nachdem, wo man hinläuft, hört man dann andere Dinge und so. Das ist schon ziemlich nett.
Das ist,
also gerade für Games und so weiter ist das bestimmt
das cool. Das ist quasi wie Zeug in einen Sound-Device pipen.
Quasi. Nice. Aber halt kontrolliert. Bis jetzt konntest du halt dann mit dem Web-Audio-Element halt Sachen abspielen, aber halt nur vorliegende Dateien, die es schon gibt, so. Ja. Und damit kannst du jetzt aber tatsächlich so
Sounds generieren.
Ja. Jo.
Musst du immer noch raufklicken auf dem Telefon, damit er das dann auch wirklich abspielt?
Also aktuell ist es halt auch so, dass es, ich glaube jetzt mal, der neueste Firefox unterstützt und wie es mit den anderen Browsern aussieht, weiß ich jetzt gar nicht.
Okay.
Also ich habe es mal im Chrome probiert, da ist irgendwie nicht viel passiert in der Version, die ich da drauf hatte. Also das ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, 2 Wochen oder so. War das, glaube ich, mal, als es der heiße Scheiß war. Ich war ja letzte Woche nicht da und so lange lag es halt in meinen Notizen rum. Aber ich finde es ganz cool so. Also mehr Zeug im Web und mehr
Audio.
Mehr Sachen mit Spielen auch so.
Mhm. Ja, wenn es
wirklich benutzt wird. Aber Quake haben wir schon mal probiert im Browser, das war schon ganz cool.
Ja.
Oder dieses NotQuake.
Ja, dieses NotQuake, ja.
Es wird auf jeden Fall, alles geht in den Browser. Wir sagen das ja schon seit Jahren, wieder ein Beweis dafür.
Eigentlich voll bescheuert, wenn man darüber
nachdenkt. Eigentlich der Browser wird das Betriebssystem.
Ja. Quasi Web-OS.
Quasi Chrome-OS.
Chrome-OS.
Oder Firefox-OS.
Firefox-OS. Was aber auch nicht
ist. Opera-OS?
Nee.
Keine Liebe für Opera-OS?
Nein. Selfish.
Selfish-OS.
Selfish, Yola.
Da kommen wir gleich noch zu. Angular Dart. Was? Angular Dart?
Angular Dart.
What the fuck?
Ja, AngularJS, ist ja dieses Framework von wo auch, was hauptsächlich, also ich glaube.
Wir haben irgendwas übersprungen.
Was ist ja, habt ihr.
Oh, sorry.
Ja,
nee, wie machst du da drunter?
Ja. Verschieb's einfach. Genau, AngularJS ist ja der, also so ein JavaScript-Framework, was unter anderem auch von Google mitentwickelt wird oder von Google-Mitarbeitern, sagen wir es mal so. Und das wurde jetzt auf Dart portiert, sodass man quasi dann mit Googles eigener JavaScript-Ersatzsprache Dart Angular benutzen kann und das ziemlich feature-complete, so wie es aussieht.
Weil alle mögen Angular, weil das vor der neue heiße Scheiße
ist. Ja, das ist der neue heiße Scheiße.
Noch cooler als Node.js.
Ja, noch cooler als Node.js und Ember.js und was auch immer.
Ember macht keiner mehr. Alle benutzen auch Angular.
So. Genau. Und jedenfalls kann man das jetzt halt auch mit Dart benutzen, wenn man da Bock drauf hat. Mhm. Wenn man dann will, dass sein Code aussieht wie Java und so, aber ja. Mhm. Also ich fand ja Dart so nicht so hübsch. Aber wenn man das mag, kann man das ja benutzen.
Gut, weiter. Bam. Buffer MongoHQ wurden gehackt.
Ja, das ist auch schon uralt. Also irgendwie
bestimmt schon 2 Wochen.
Ja, bestimmt schon 2 Wochen. Ich glaube sogar relativ genau 2 Wochen.
26. Oktober sagt es der Post.
Ja. Genau, Buffer ist ja so ein Dienst, wo man halt irgendwie Sachen hinschicken kann und die posten das dann für einen irgendwo. Also man kann da irgendwie Links hinschicken und dann posten die das für dich auf Twitter, auf Facebook, auf sonst was.
Per E-Mail oder mit was?
Mit Clients Java. Unter anderem oder übers Webinterface. Und ich glaube, du kannst auch noch einstellen, wann das dann gepostet also werden sollte.
Das ist ein professioneller Cross-Poster.
Ja.
Das ist ja super.
Professioneller Cross-Poster.
Das könnte auch irgendein Chinese oder Inder sein eigentlich. Ich bin professioneller Cross-Poster.
Wahrscheinlich machen sie es über Amazon Turk irgendwie.
Genau.
Mechanical Turk.
Ich weiß nicht, die können, glaube ich, noch mehr. Die tracken dann, glaube ich, auch deine, wer auf deine Links geklickt hat und so Geschichten. Das ist noch ein bisschen Analytics-Zeug mit dabei. Mhm. Aber hauptsächlich
sie machen alles zu Tiny Links.
Ja, machen alles zu Bitly und machen ein Plus hinten dran und schicken dir dann Screenshots.
Genau.
Die können alles, ey. Holy crap.
Nee, ich glaube, das Interessante daran ist halt, ich bilde mir ein, benutze es selber nicht, aber ich bilde mir ein, dass man damit auch einstellen kann, wann Sachen gepostet werden können. Dass man dann sagt, ja, okay, ich will jetzt nicht irgendwie Sachen während meiner Arbeitszeit posten, dann schickst du das halt irgendwie an Buffer und der postet für dich irgendwann.
Crunchjobs.
Warum auch immer.
Macht total viel Sinn bestimmt. Und sie wurden gehackt.
Ja, jedenfalls wurden die hart gehacksort. Und denen sind irgendwie Daten abgekommen, stellt sich raus. Es war nicht deren Schuld, sondern
es war Adobe.
Nee, es war was habe ich letztens auf Twitter gelesen? Der Snapchat unter den Datenbanken, MongoDB.
schön.
Ja, nee, die haben halt einen Dienstleister namens MongoHQ benutzt für ihren Data Storage und denen sind dann halt irgendwie die Daten flöten gegangen. Mehr gibt es eigentlich auch nicht wirklich dazu zu sagen.
Ich finde, man sollte seine Datenbank nicht aus als zu irgendwelchen Dienstleistern stecken.
Ja.
Allein die Latenz dahin ist doch schon nervig.
Wenn du keinen hast, der sich drum kümmert?
Dann hör doch auf, so Zeug zu machen. Du, wenn ich kein Auto habe, dann will ich auch nicht auf der Autobahn rumrennen. Also ganz ehrlich.
Ich finde das krass, wie sie einfach hart dann darüber hinwegsehen. So, ja, wir haben alle Daten verloren, aber ist ja auch egal, wir machen weiter.
Ja.
Das ist vielleicht das Problem, dass die Leute einfach zu wenig, also wenn sie wirklich gehackt werden, dass es dann zu wenig Pain ist für sie.
Ja, das Krasse ist halt, die Daten, die jetzt da mit drin waren, im Zweifelsfall, wenn dann sollten die Passwörter mal aufgemacht werden. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie die gespeichert waren. So genau habe ich es mir nicht durchgelesen.
Ich vermute mal,
die waren zumindest gehasht. Vielleicht auch gesortet. Ja, bcrypt-hasht. Immerhin. Also im Zweifelsfall hat man da halt dieser Buffer-App halt Zugriff auf seinen Twitter, auf seinen Facebook und auf seinen sonstigen Account gegeben. Ja. Es wäre halt schon blöd, wenn da irgendwie Leute Schabernack betreiben würden. Aber egal, gut. Ja, so interessant ist es dort tatsächlich auch nicht.
Octane 2.0.
Es gibt einen neuen JavaScript-Benchmark von Google, der ja ursprünglich mal für, wie heißt denn diese JavaScript-Engine? V8, ja, tatsächlich. Für V8 entwickelt wurde. Und da ist jetzt 2.0 rausgekommen, wo nochmal super viel mehr Sachen getestet werden und so weiter. Und da ist dann lauter neuer cooler Scheiß drin. So genau habe ich das auch nicht durchgelesen.
Okay, also leid. Der Chrome gewinnt.
Ja, natürlich gewinnt ja der Chrome, weil das ist halt ja für den Chrome gedacht und überhaupt. Aber ich glaube, so quasi jeder Browserhersteller hat ja da seine eigene Benchmark-Suite, so kann man die dann vielleicht ein bisschen gegeneinander so gucken. Also wenn dann irgendwie mal der Firefox in Octane besser ist als der Chrome, dann ist das
ist dann da was falsch dann gemacht. Haben sie irgendwas falsch gemacht, auf jeden Fall. Wenn sie in ihrem eigenen Benchmark verlieren, dann haben sie irgendwas falsch gemacht.
Gut, was Google Crawler SQL für dich? Was?
Felix?
Oder? Ja, genau. Und zwar, das ist ein lustiger Artikel, wie quasi du den Google Crawler benutzen kannst, damit er für dich SQL Injection macht.
Das ist ja praktisch.
Okay, SQL injected Sachen.
Indem er quasi, er crawlt deine Webseite und dann hast du ihm halt ein paar Bonus Features mitgegeben, dass er nicht nur normal durchschaut, sondern dass er quasi du verlinkst auf die Seite mit SQL Injection drin, also mit dem Link drin quasi. Und der Crawler. Du hast
eine eigene Webseite.
Du hast eine eigene Webseite und da hast du einen Link auf eine andere Webseite.
Okay.
Und er geht dann quasi auf diesen Link und der Crawler benutzt halt diesen Link und dann hackt er quasi die andere Webseite. Aha, okay. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Also wenn man darüber nachdenkt. Du kannst ja so, also ich meine, im Zweifelsfall ist es so, dass du schon mit einem GET-Request irgendwo ein paar Parameter ranhängen kannst, der dann auf einem anderen Server ankommt und dann zu SQL-Injection führt. Und dann kannst du halt sagen, hey Google, mach doch mal.
Genau.
Lieber Google Crawler macht
und das. Und die Sache ist, die Idee selber ist schon jetzt 12 Jahre alt, beziehungsweise wird sie damals zusammengeschrieben und zwar in Frog. Ich habe gar nicht gewusst, dass die immer noch gibt. Und zwar 2001 im Frog Magazine 57. Und coole da hat Sache. Es einer schon was zusammengeschrieben und ich habe es auch mit verlinkt, weil Frog grundsätzlich eine coole Sache ist.
Nice. Ich habe gehört, Nordkorea baut Elektropulswaffen.
So awesome. Fucking, das ist einfach.
Nordkorea, bestes Korea. Mal dran denken.
Was?
Ja, das sind die ganzen.
Nordkorea.
Das sind aber die ganzen. Genau, sie haben Elektropulswaffen einfach. So.
Ist doch gut.
EMPs.
Das ist quasi.
Ist doch gut, das ist die Zukunft.
Wie Command & Conquer ist es jetzt einfach.
Ja, das Gute ist, die haben ja selber quasi kaum Strom, von daher sind sie immun. Wenn du nur irgendwie so komische Acker
wenn du so Röhrendinger noch hast, dann das macht ja denen noch nichts aus, ne?
Ja, ist wie Pacific Rim einfach diese riesigen Mutanten-Dinger, die einfach auch EMP dabei haben.
So ein Röhrenradio dürfte doch
Tesla EMP, weiß ich
nicht. Holy fuck, Tesla Trooper.
Tesla, ja.
Ohne Scheiß, Nordkorea braucht auf jeden Fall Tesla Trooper. Die kannst du dann neben deine Tesla-Spulen.
Sie klonen Nikolai Tesla einfach.
Ja, genau, du hast eine Klonzentrale und dann machst du eine Klonzentrale.
Ja, die gab es doch bei Command & Conquer.
Ja, also ja.
Oder konntest du Juri reinschicken, hast du zwei Juris.
Ja.
Holy fucking shit. Alter.
Ja, und du konntest deine Tesla-Trooper reinschicken und dann die neben deine Tesla-Spulen stellen und wenn dir der Strom ausgegangen ist, weil die Atomkraftwerke kaputt gegangen sind, dann hast du immer noch hier deine Tesla-Spulen gehabt, weil die...
genau. So praktisch.
Ja. Aber das auf jeden Fall.
Jedenfalls, ich fand die News einfach awesome. So fucking EMP-Waffen, soweit ist es gekommen.
Ja. Bam. Jetzt fehlen uns nur noch Laserstrahlwaffen.
Das Laserstrahlwaffen gibt es doch. Laser. Deutschland, wer war das? Rheinmetall? Die haben einfach Laserwaffen. Richtig, die haben
so Rakete, puff.
Genau. Oder Drohnen oder
irgendwas. Wir schauen dieselben Laserwaffen-Videos auf YouTube. Sehr gut.
Sie haben einfach auch, sie kannst immer noch so Drohnen und Shit abschießen. Das ist
ja, aber awesome, aber ich meinte so richtige, so wie so mit rumlaufen und so, dass sie sich an der Grenze
Laserschwerter.
Laserschwerter.
Laserschwerter bekriegen. Sind einfach der größte Scheiß. Du kannst Leute aber erschießen.
Richtig.
Wii, 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 wii. Boom. Ja.
Fucking
ist so langweilig.
Nee, ist nicht langweilig, ist effizient.
Ja, aber langweilig. Wo ist denn der Spaß? Da schießt du, der ist tot.
Das ist halt und der Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek. Das eine ist Science Fiction, das eine ist Science Fantasy.
Warp-Antrieb.
Ist so.
Wir machen jetzt schnell, weil ich muss irgendwann weg.
Mobile. Jetzt kommen die ganzen Mobile-Themen.
Es gibt einen Dalvik-Nachfolger.
Ja. Ein Dalvik-Nachfolger. Google lädt jetzt zum Testen ein. Sie entwickeln da irgendwie schon 2 Jahre dran rum. Und der soll dann heißen Art Android Runtime. Und Entwickler können ihn jetzt mal ausprobieren und soll dann irgendwie besser sein. Ist dann nicht mehr irgendwie JIT, sondern out. Ahead of time.
Awesome. Ist es nicht.
Das macht doch Microsoft auch.
Ja, mit ihrem .NET-Zeug, ne?
Ja, genau. Also da ist es quasi auch so, die haben dann quasi eine Compilation in der Cloud. Das heißt, du lädst dir dann quasi eine App runter, die ist dann in so einem generellen Bytecode-Format so.
So halb vorkompiliert, halb roh, so wie Hühnchenbrust.
Ein bisschen wie Hühnchenbrust, genau. Und dann ist es quasi, das ist so quasi die Mikrowelle in der Cloud.
Richtig.
Mikrowelle in der Cloud.
Schlecht. Die Cloud-Mikrowelle.
Ja, genau. Und dann wird es wahrscheinlich, also Microsoft macht es dann zumindest so, wenn du das Teil installierst. Oder ich weiß gar nicht, wie läuft denn das da?
Ja, du hast halt so ein ganz unoptim. Ich kapiere das Ganze nicht, weil also Ahead of Time Compilation bedeutet eigentlich nur, dass der quasi mit GCC irgendwie super Performance durchgeht und das einfach hart durchkompiliert. Und dann hast du am Ende eine Binary, die super gut ist.
Ja.
Aber ich meine, der JIT-Compiler macht es nach dem 50. Mal rumrödeln doch genauso. Der kompiliert es doch auch durch und.
Ja, das Ding ist halt, es wird ja nicht persistiert. Also, das heißt, das muss der jedes Mal neu machen und es kostet halt Strom. Das ist halt
dann
das
Ding. Dann soll der halt den Bytecode speichern. So schnell ist es ja nicht.
Ja, also ich
macht
so,
halt nicht.
Also so wie ich das verstanden habe, ist das bei Microsoft, glaube ich, so für das Mobile-Gedöns. Wenn du dir dann da Sachen runterlädst, dann hat er das quasi schon diesen Bytecode dann zu native Maschinencode in der Cloud runterkompiliert und du lädst dir dann quasi ein Binary runter, was dann halt also, nativ läuft.
Naja, und bei Android soll das dann auch so sein, dass das dann in der App schon vorkompiliert ist, damit wird die App jetzt auch größer dann.
So 20%
ungefähr. Nein, nicht 20%.
Doch,
schrecklich.
Der
Unload dann kannst du ja Facebook nicht mehr installieren, weil es einfach zu groß wird. Passt nicht mehr in die 16 GB rein.
Tja. Ja, also das Ding ist halt, Just-in-Time-Compilation macht halt schon Sinn, aber jedes Mal, wenn du die App neu startest, musst du halt neu kompilieren und es kostet halt Strom.
Und Zeit.
Also ich meine, was halt cool wäre, ist, wenn du halt so eine persistente Just-in-Time-Compilation hättest, dass wenn der irgendwie mal Dinge optimiert und den nativen Maschinencode runterkompiliert, dass er das irgendwie auf irgendwie Flash
speichert. Hat er auch Smalltalk gemacht im Normalfall.
Kann. Ja, sowas.
Also manche Smalltalk-Umgebungen hatten dann immer zu jeder Methode noch einen Bytecode-Field. Also quasi am Objekt war dann noch einfach ein entsprechendes Feld drin, wo dann halt der Bytecode
für die Methode wurde. Dann zum Beispiel.
Und genau, und dann haben die das einfach, wenn du die Methode änderst, wird der Bytecode halt auch weggeschossen. Und eigentlich kann das gar nicht so schwer sein, dass da irgendwie noch
zu speichern. Wie bei Python mit PyC, mit diesen fertigen
Files. Ja, PyC oder bei APs, PHP mit APC, wo der dann auch den Opcode-Cache nochmal hat.
Ja, wobei das ist ja bei PyC, das ist ja dann im Endeffekt das Gleiche, was da momentan schon so normal ausgeliefert wird. Das ist ja nur normaler Bytecode, das ist ja nicht Just-in-Time kompiliert. Das ist ja nur aus deinem Python-Code den Bytecode für die Virtual Machine gemacht, aber da wird ja nichts Just-in-Time kompiliert.
Ja, aber dauert es wirklich so lange, dass man den JIT-Compiler, ich meine, bei 50 Iterationen am Anfang ja ein bisschen mehr Speicher, aber jede Anwendung, die du startest, rödelt doch dein, also Spiele oder so, kann es doch völlig egal sein, weil die rödeln die CPU auf 100% immer, solange du da rummachst.
Ja, eher die GPU.
oder aber, was auch immer, CPU sicher auch.
Also ich würde da mal drauf vertrauen, das ist vielleicht so ein bisschen kontraproduktiv, aber das wahrscheinlich kontraintuitiv, aber das ist wahrscheinlich so ähnlich nicht intuitiv wie sowas wie dem RAM-Verdoppler auf OS X. Also es fühlt sich auch irgendwie falsch an, den RAM erstmal zu verdoppeln und dann live on the fly zu dekomprimieren, statt zu swappen, aber letzten Endes ist es halt doch schneller. Und vielleicht ist es noch.
Noch, solange die SSDs noch so langsam sind.
Ja, aber dann müssten die SSDs schon sehr, 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 sehr viele
Faktoren. Es gibt ja schon die ersten Supercomputer, die das so machen. Also habe ich mir erzählen lassen.
Was?
Dass die ersten Supercomputer irgendwie jetzt SSDs nehmen anstatt RAM und den Anschnitt.
Hm. Ja, aber SSD ist halt immer noch irgendwie tausendfach so langsam oder so.
Ja, ja klar, ein Faktor 1000 ist immer.
Ja,
ja oder mehr, aber keine Ahnung.
Wahrscheinlich auch nicht mehr
fehlbar. Ja. Auf jeden Fall.
Gut, oder aber das war nicht Thema.
Benutzt einfach einen normalen Compiler, so wie iOS. Und hast Objective-C und dann kompiliert es dir raus und dann musst du halt die kompilierten Binaries shippen.
Ja, nur dass die halt wahrscheinlich das Problem haben, dass halt Android von so vielen Devices supported werden muss, dass die dann halt sagen, okay, wir müssen das halt trotzdem als Bytecode schon ausliefern und dann irgendwann halt runterkompilieren.
Genau. Egal, weiter, bam. Ich mache einfach jetzt, weil ich...
Mach einfach gut.
Apple und Microsoft greifen Android an. Warum das wirklich lesen?
Nee.
Wer hat das überhaupt reingeschrieben?
Ich habe es reingeschrieben.
Ingo, dann sag, was du zukommst.
Das ist ein League of Pro Linux. Die Seite ist hart hässlich.
Pro Linux ist die beste Seite. Die müssen alle die an. Ja, guck dir fucking, die haben sogar
selber geschriebenes Zeug.
Hast du das selber geschrieben?
Was? Nein, Pro Linux, das CMS ist selber geschrieben.
Ja, das macht es nicht besser. Das macht es einfach nicht besser.
Es geht darum, dass es hat ja ein Patentverwerter, hat ja so die Patente von diesem Nordtel-Dings gekauft, was irgendwann pleite gegangen ist. Und da sind halt ein paar Patente dabei, mit denen dieses Konsortium, wo halt auch Apple und Microsoft dazugehören.
Und BlackBerry und EMC und Ericsson und Sony. Und Ericsson und Sony bauen selber fucking Android-Geräte. Ja. Also die Überschrift ist voll von Arsch. Die haben jetzt halt die zwei rausgesucht, die keine Android-Geräte bauen.
HTC greifen sie, können wahrscheinlich auch noch angreifen.
Und alle greifen sie an.
Asus Tech und LG und Samsung.
Es ist halt irgend so ein ekelhafter Patent-Troll und da sind halt irgendwie unendlich viele
andere auch. Ja, also scheiß Patente und die verklagen sich wieder gegenseitig und
Überraschung, so wie immer.
Ja.
Überraschung.
Genau. Fuck. Okay, Android 4.4 WebView basiert auf Chrome.
Ja, ist ziemlich cool, finde ich.
Also auf was hat er vorher basiert?
Auf einem nackten Webkit. Hm. Was also halt ganz cool ist.
Blink.
Ja. Was halt auch ganz cool ist, ist, du kannst dann halt auch beim Debuggen quasi deinen Chrome, auf deinem Chrome-Desktop die WebView attachen und dann quasi auf deinem Desktop-Rechner debuggen. Und das Zeug läuft halt tatsächlich auf deinem Telefon. Was ich ziemlich cool finde.
Nice.
Also Remote Debugging ist generell ziemlich nice.
Nice. Motorola ARA.
Ich glaube, da habt ihr letzte Woche schon drüber geredet. Ah, ja. Dieses Möchtegern-Mobil-Dings.
Ja, haben wir drüber geredet.
Okay, dann lassen wir das mal weg.
Ist eh nur gefotoshop, von daher.
Ja.
Alles ist immer gefotoshoot, solange es nicht fertig
Titzen ist. Titzen 3.0 kommt nächste Woche raus.
Und wer kann es benutzen?
Noch keiner.
So wie die ersten beiden Versionen, die konnte auch noch keiner benutzen.
Aber
doch,
ist fertig.
Doch, es gibt ja ein Tablet jetzt schon damit.
Wow. Tablet, kannst du mir doch telefonieren?
Nee, ist nur ein Tablet.
Padlet.
Phone. Nee, aber Titzen 3.0 kommt raus und vielleicht stellt Samsung ja irgendwann mal Telefone damit vor. Wollte ich nur gesagt haben.
Google Photo ID, eine Google Plus Photo ID. Sorry. Ja.
Google Plus Photo IDs.
Ja. Das tut not das.
Bad.
Alle Dinge.
Alle Leute, die Google Plus haben,
Fuck.
Müssen ja ihre Telefonnummer irgendwo mal angeben. Doch.
Irgendwann werden sie.
Sonst löscht Google dein Profil demnächst.
Ach so, ja,
und jedenfalls, wenn dich jetzt jemand Unbekanntes anruft, kriegst du dann gleich sein Foto auf dein Handy.
Auf dem Pferd.
Telefonnummer und Google Plus Foto gehören dann zusammen und wenn dich demnächst auf deinem Android-Handy unbekannte Leute anrufen, siehst du halt gleich das Google Plus Foto. Du solltest dir also jetzt direkt überlegen, Foto.
Und dann einfach random Leute anrufen.
Lol. Ja, genau, die Google Goatsee-ID.
Welches Foto du mit deiner Telefonnummer verlinkt haben willst. Goatsee. Sei es jetzt eine Ziege oder sei es irgendwas anderes.
Genau, Goatsee, die Ziege.
Demnächst
eine Ziege. Goat.sie ist doch voll awesome, dieses fucking Goatsee.
Das gibt's bestimmt schon.
So wie Notzi quasi.
Goatsee.se.
Goatsee.
Ja. Kashmir.
Okay, das ist irgendwas Schwedisches.
Cool.
Glück gehabt.
Auf jeden Fall, die Hangout-App ist jetzt auch, hatten sie mit Google Voice schon verbunden, was ganz krass.
Und also jetzt kommt SMS dazu. Hangout kann jetzt SMS.
Ja. Das macht ja, bei gut, mir jetzt
haben
nur
sie
noch.
Ja, also bei mir Google Voice ja auch irgendwie mit reingebaut. Also die Google Voice konnte ja auch SMS. Aber ich kann da jetzt jemanden mit anrufen. Google Voice war immer so ein bisschen das Problem, dass die ja eigentlich immer auf dein Telefon quasi dann weiter verbunden haben. Aber jetzt kann ich mit meiner Google Voice App erstmal, wenn mich jemand auf meine US-Handynummer anruft, klingelt mein Handy jetzt über Google Voice. Und ich sage dann so, ja, annehmen. Und dann kann ich dann telefonieren, wenn ich WLAN habe oder 3G gutes. Und ich kann es aber auch andersrum machen. Ich muss jetzt irgendwie neulich mal einem Stromanbieter in den USA anrufen, habe ich einfach auch mal die Hangout-App gestartet, habe gesagt, hier, Telefonnummer eingeben, super Sprachqualität, klappt gut, gefällt mir eigentlich.
Ist Gewinn. Ganz nett.
Viel Gewinn. Okay, bam. Android, schnellste Technologie.
Schnellste wachsende Technologie. Ja. Genau. Android wird jetzt von so vielen Menschen verwendet, dass es irgendwie schon
abartig ist.
Herpes wird von Menschen verwendet?
Ja. Herpes ist
aber
auch
nicht, wird aber
von
nicht
vielen
gewollt.
Menschen verwendet. Ja, gut, keine genau. Ahnung, was mit Android los ist. Und auch nur Handy.
Android ist also.
Ich weiß nicht, das ist einfach eine fucking Bullshit-Aussage.
Ja,
also Android, es gibt jetzt mehr Android-Nutzer als Facebook-Nutzer.
Was ist denn eine Technologie überhaupt?
Na,
ist, keine Ahnung, sind Autos auch eine Technologie?
Ja, natürlich.
Die ist nicht mehr wachsend dann, ist vorbei.
Ja, also so viele Autos kommen täglich auch nicht mehr dazu.
Es sind halt schon ganz schön viele Autos. Und wenn du so viele Autos wieder zukommen, dann wieder hochrechnest, dann sind es ganz schön viele Autos. Ja?
Es sind ja auch ganz schön viele Autos. Ja, oh. Ja. Oder das war auch mal eine Technologie. Ja. Oder es ist immer noch eine.
Android und du...
Es ist jetzt zurzeit die schnellst wachsende Technologie, wie früher Autos. Ja, irgendwann hatte jeder Kutschen.
Nicht, was Technologien sind. Ist Laufen auch eine Technologie? War das mal Technologie? Oder später eine Technologie? Ist das Rad eine Technologie?
Ja, natürlich war das mal eine Technologie. Irgendwann hat sich das
aber
Rad
ist es
durchgesetzt.
Dann, ist es dann keine
hat sich das Auto durchgesetzt?
Das heißt, und jetzt Android setzt sich dann irgendwann durch?
Ja.
Ja, und dann
setzt sich die Zeit durch.
Fucking Bullshit.
Egal.
Wo ist denn dein Problem?
Technologie ist einfach ein Bullshit-Wort.
Google deaktiviert Android-Fernwartung.
Glück gehabt.
So. Was, warum?
Warum das?
Ja, wir haben ja vor einiger Zeit mal drüber geredet. Dass es jetzt dieses neue tolle Feature gibt. Du kannst irgendwie dein Handy sperren lassen und jetzt beim letzten Update haben sie es irgendwie plötzlich gerade ausgemacht. Das ist nicht ganz klar, ob es ein Bug ist oder was sie sich dabei gedacht haben, aber wer dieses Feature benutzt und haben will, der sollte jetzt mal kurz in seine Einstellungen gehen und es eventuell wieder aktivieren, weil es ist beim letzten Update
einfach wieder
rausgeflogen.
So ist es halt, das ist echt eine traurige Geschichte.
Naja, blöd ist, wenn du halt dein Handy jetzt verlierst und dann denkst, ach, du hast doch mal vor einiger Zeit das da irgendwie aktiviert, loggst dich da ein, willst irgendwie dein Handy fernlöschen.
Weißt, geht halt nicht. Weißt du, was mein Tipp dafür ist?
Ja.
Einfach das Handy nicht verlieren.
Macht Sinn.
Ja, oder es über Zaraffa machen dann.
Ja, Zaraffa, genau.
Okay. Ja, ich kann mein Handy über Zaraffa sperren.
Bam.
Finde ich viel besser.
Zaraffa.
Ich finde, das hört sich wie so ein Endboss an, einfach bei Diablo. Der Zaraffa.
Macht Sinn. Der Jolla ist ja auch jetzt da. Also offen, sagen sie. Aber eigentlich auch nicht, weil ich kam noch nicht drauf.
Doch. Ja, die Seite ist ein bisschen
down, immer.
Down,
ich habe es dreimal versucht bisher, sie war immer down.
Echt? Ja. Aber sie schreiben, ganz unten steht jetzt Update. Ah, nee, da steht, die Webseite wird so schnell wie möglich wieder erreichbar sein. Ja, theoretisch, also wenn ihr irgendwann den Podcast später hört, könnte es sein, und ihr ein Entwickler von Mobile-Anwendungen seid und gerne in den Jolla-Store wollt, könnt ihr das jetzt machen.
In den Fett-Jolla-Store. Fett
Jolla-Jolla-Bill, ja.
It's alright.
Ich hoffe, dass wenn man du deine Rechnung kriegst von denen, dann kommt der Jolla-Jolla-Bill als
auf jeden Treff. Fall.
Glaube ich nicht.
Was kostet denn das? 300 Jollas.
Das sind ganz schön viele Jollas.
Also ihr könnt hat's auch eure Android-Apps da einreichen, wenn ihr wollt.
Kannst besser du dein Selfish Phone eigentlich kaufen?
Ja, also die sollen demnächst kommen.
Wir haben die Absicht, ein Handy zu errichten.
Niemand hat die Absicht, ein Handy zu errichten.
Genau.
Doch.
Ups.
Die Pre-Order in Finnland ist jetzt auch schon vorbei.
Die Pre-Order in Finnland schon. Oh,
nicht in Finnland. Die davor, die vor weltweite davor war ja auch schon lange vorbei. Also,
das heißt,
man
sie haben
munkelt,
erst eine weltweit und dann in
munkelt,
Finnland gemacht?
Ja, man munkelt.
Das hat total viel Sinn einfach. Oh
Gott. Man munkelt, dass die demnächst rauskommen.
Genau, erst klar, die ganze morgen. Welt und dann Finnland.
Ja.
Macht Sinn.
Weil Finnland ist nicht die ganze Welt.
Nee.
Okay. Nexus halt 5 vom Felix. Also
genau, ich habe das
ich einfach. Ich dränge mal wieder ein bisschen weiter.
Du jetzt wieder.
Ich
die ganz wichtigen
weg.
Sachen. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass du weg musst.
Genau, irgendwie das Nexus 5-Telefon ist rausgekommen und ich musste es mir unbedingt kaufen. Und es ist super schnell angekommen.
Ja, was ist, das ist schön leicht. Erzähl mal, was ist mit deinem alten passiert?
Mein altes Telefon ist gebrickt.
Hat er doch gesagt, letztes Mal.
Ach so, stimmt, verdammt.
Das ist hat hart nicht diesen...
Also es fühlt sich jetzt tatsächlich so ein bisschen, also zumindest von hinten so an.
Wie einfach
so
einen, fucking genauso aus wie dein
wie,
Nexus 7.
Nexus 7, genau. Also es ist natürlich wesentlich kleiner.
Ja, weil es ein Telefon ist und kein Tablet. Wo kommt das wohl her?
Es ist schön leicht.
Es ist leicht, ja.
Ja.
Und es ist nicht so eklig glasig hinten. Also ich muss sagen... Also
es liegt relativ stabil. Das ist so ein bisschen gummiert. Das ist ganz nett. Ja. Das liegt relativ stabil in der Hand.
Aber das gefällt mir. Also beim Nexus 7 gefällt mir das
auch. Die Kameralinse ist sehr groß.
Sie ist hardcore. Ich weiß nicht genau, was es bringt, aber das...
Ich weiß nicht. Dann ist das wahrscheinlich die Fotoqualität nicht mehr ganz so krebelig wie beim Vierer.
Ich weiß nicht. Also beim Vierer war die auch nicht schlecht. Also... Aber das ist
aber, ja, also halt schon schlecht im Vergleich mit anderen.
Hast du da viele Fotos von gesehen oder hast du das einfach nur im Internet gelesen?
Ich habe die Fotos im Internet gesehen.
Okay, ich habe mich damit auch Fotos gemacht und die waren alle relativ gut.
Okay, na dann.
Aber ich weiß nicht, also Fotos macht es auch wieder. Und es, also was komisch ist, ist mehr irgendwie Google-Zeug. Du hast oben so eine komische Google-Leiste, was irgendwie ein bisschen weird ist. Also du hast diese
Suchleiste.
Genau. Suchleiste, die gab es früher schon, aber du konntest es wegmachen und jetzt geht es halt einfach irgendwie nicht mehr. Und du hast dieses Okay Google, was du auch von deinem Google-Glas hast.
Das, hoffentlich jetzt, kann man das auch deaktivieren.
Ich habe sofort deaktiviert, weil super weird ist einfach.
Das ist wie diese Xbox One oder so, die ganze Zeit zuhört.
Ja.
Und
das ist echt voll weird.
Alles aufnimmt und alles zu Google schickt, bis du sagst, Google, hör mir zu, mach das.
Genau, also das hört irgendwie auf dem Pegel, also auf dem Lautstärkepegel. Und dann kannst du sagen, okay Google, such mir irgendwie die lustigsten
Bilder. Okay, man kann es ausstellen.
Ja, kann man sofort ausstellen. Und dieses Google Now ist jetzt auch auf der Start, also ist eins von deinen Screens jetzt quasi. Was ein bisschen komisch ist, weil das in Deutschland irgendwie nicht gut funktioniert, weil du hast, beziehungsweise in Stuttgart ist es so, du hast dieses Bahnfahrzeugs, aber das funktioniert nur für die S-Bahn, aber ich will mit einer U-Bahn fahren. Aber das zeigt er mir nicht an. Und dann sagt er, ja, du brauchst eine Stunde nach Hause. Ich dachte, oh, cool, danke. Dann fahre ich lieber mit der U-Bahn.
Ich finde immer lustig, dieses Google Now versucht irgendwie zu raten, wo ich arbeite, da ich ja nirgendwo arbeite.
Arbeiten Sie vielleicht in Penny?
So. Willst du, ist das deine Arbeit? Ich überlege mal, Nein zu klicken und so alle. Jeden Tag ist es irgendwie ein anderer Ort, wo
du
ich...
Du könntest auch immer Ja klicken. Du arbeitest einfach überall.
Dann versucht er dir halt immer dein auszurechnen, wie der am besten hinkommt.
Mhm, genau.
Was ich komisch finde, er hat die Möglichkeit, das Wetter anzuzeigen, aber das Wetter für wo du zu Hause bist und wo du arbeitest. Mhm. Und ich frage mich, wie weit ist denn das auseinander, dass ich da auf jeden Fall irgendwie zwei verschiedene Wetter brauche?
Ja, vielleicht ist das so. Ja. Wenn du in München arbeitest und in Stuttgart wohnst, hast du da unterschiedliche
Dann hast
Wetter.
Du aber ein Problem, weil du wohnst woanders, als wo du arbeitest.
Ja. Deswegen brauchst du zwei verschiedene Wetter.
Aber warum willst du dann wissen, wie das Wetter woanders ist?
Ich arbeite in den USA und wohne zu Hause, also bitte.
Du arbeitest im Internet, das ist was anderes.
Ja, dieses Wetter im Internet.
Das ist ungefähr dasselbe wie beim Ingo. Wo arbeitest du? Arbeitest du hier? Nein. Arbeitest du hier? Nein.
Oh, DDoS wieder im Internet.
Ja, das Internet ist halt omnipotent.
Genau, also was irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es ziemlich smooth läuft einfach. Also dass du also ich habe das iPhone 5, meine Freundin hat sich eins geholt und ich finde das
5S.
Ist das 5, also die in den Vorgänger.
Ja.
Und ich muss sagen, das ist super, also das fühlt sich nicht so smooth an einfach. Das ist die ganze Animation ist so aber ich weiß nicht, woran es liegt und ich weiß
5er.
Ja, also mit dem neuen iOS Bonus Feature Version.
Die Animationen waren langsam, bevor sie das Update rausgetan haben. Aber
also ich finde, das ist nicht
aber
so richtig.
Kann ich mal deinen, Marc, gib mir mal dein iPhone. Das ist ein 5er, ne?
Ja.
Also das Display ist wesentlich größer vom.
Ja, das ist auch ein Zoll größer.
Ja. Aber
vom Gewicht her sind sie relativ gleich eigentlich.
Ich hatte noch nie Probleme mit dem Gewicht von dem Handy.
Diese 10 Gramm, die jetzt, ich meine.
Ich glaube sogar, das ist ein bisschen leicht. Also es fühlt sich.
Ja
wahrscheinlich, das ist auch Plastik und nicht so komisches Glas.
Ja. Also man kann es natürlich auch mal nachchecken im Internet, aber.
Also die Größe würde mir dann eher. Aber es ist schön flach.
Ja.
Muss ich sagen. Also es ist jetzt ähnlich flach wie das iPhone oder sogar noch flacher.
Bisschen flacher. Ja.
Also gerade jetzt beim Rumspielen hat es einigermaßen flüssig gewirkt. Also ich habe jetzt nicht groß viel machen können, weil das eben im Flugmodus war.
Wir können ja einfach mal empfehlen.
Aber ja. Sieht ganz nett aus.
Also ich finde auch, dass es nicht so hässlich ist von der UI her. Aber gut, das ist eine persönliche.
Das ist auch die Standard Google UI,
Motorola. Ich weiß nicht, was mich mal tatsächlich interessieren würde, ist, ob da jetzt für das ein Jahr alte Nexus 4, ob da jetzt noch Updates nachkommen.
Ja, natürlich. Ja.
Auch also 4.4 kommt, es kommt immer 18, kommen, ja. 18 Monate, gibt Google Updates. Immer.
Das ist jetzt aber nicht so lange.
Nee, ist nicht so lange.
Ja.
Aber also 18 Monate
lang kriegst du Updates. Also das heißt für das Nexus 4 schon noch, aber für das Galaxy Nexus, was davor gab, da gibt es keine mehr.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, gut.
So ist es halt.
Ja, kann man im Zweifelsfall mit leben, aber ich finde es halt schon nett so. Also ich weiß nicht, ich habe das
iPhone. Also 24 Monate sollten sie schon machen, gerade wenn du so ein Ding mit dem Vertrag das Ding holst. Also,
was ist denn jetzt, wo ist das Problem, die 4 Monate dann drauf zu packen?
Das Ding ist, Android wird ja einmal im halben Jahr released, glaube ich mittlerweile. Oder haben die das runtergefahren auf einmal im Jahr? Weil es kommt mir irgendwie weniger vor als früher. Vielleicht auch, weil ich es weniger verfolge. Aber das Ding ist, wenn das ein halbes Jahr länger ist, ist da noch ein weiteres...
Das ist ja kein halbes Jahr dann. Das sind ja nur 4 Monate.
18 Monate?
Ja.
Ja, 18 Monate, das sind anderthalb Jahre. Also ist es ein halbes Jahr. Wenn da jetzt noch ein halbes Jahr länger ist, dann müssen die ja noch ein Release mehr supporten und dann wird es halt dann schon wieder krepelig, wahrscheinlich.
Ja, aber sie haben ja jetzt so viele Handys draußen. Ja. Also sie bringen im Jahr ein Handy raus, Google.
Ja.
So what?
Ja, ich meine, also ich finde es jetzt halt schon krass so, mich hat es zum Beispiel auch erstaunt, ich muss jetzt mit diesem Handy rumspielen, mache ich gleich, dass zum Beispiel jetzt auf dem olden iPhone 4, was jetzt schon irgendwie über 3 Jahre alt ist, dass da jetzt noch die neueste Betriebssystemversion von iOS
läuft. Aber die Frage ist, ob du die wirklich haben willst.
Es ist schon langsamer und so weiter, aber du kriegst trotzdem die ganzen, also einen Großteil der neuen Features kriegst du trotzdem. Vieles, was jetzt irgendwie Hardware benötigt, natürlich nicht, aber du hast trotzdem die neueste Version und die neuesten Sicherheitsupdates und so weiter. Die ganzen aktuellen Apps, die iOS 7 voraussetzen, laufen. Läuft natürlich nicht super, aber jo. Ich muss jetzt mal mit diesem Telefon rumspielen.
Also es ist immer noch ein bisschen schade, dass das natürlich keine SD-Karte hat und man das irgendwie nicht erweitern kann.
Braucht man das noch heutzutage?
Finde ich, ist auch nicht notwendig.
Ich brauche nicht mehr also 16 GB.
Ich muss sagen, ich hätte gerne irgendwie eine 64 GB Karte.
Also ich glaube, so eine SD-Karte, die verlierst du im Zweifelsfall. Die
ist in deinem fucking Telefon.
Ja, oder, und dann geht sie kaputt.
Ja, dann steckst du eine neue rein.
Quatschkram, echt.
Na, kaputt gehen
also das ist mir auch das schon. So also gerade, um doch mal tatsächlich ein paar mehr Videos drauf zu haben, und also so Filme, Serien und mehrere Podcasts.
Auf dem Handy.
Ja, doch.
Ja. Also ich muss da sagen, meine 32 Gig reichen mir da.
Also meine 16 Gig reichen mir und ich habe fucking viele Podcasts da drauf.
Ja, also auf
dem ich sag dann halt, ich will immer nur den aktuellsten Podcast haben und nicht noch die 8 Folgen davor, weil ganz ehrlich, die kann ich mir schnell wieder runterladen, wenn ich WLAN habe.
Genau,
und ich bin nie so lang unterwegs, dass ich nicht irgendwie, keine Ahnung, dass ich alle auf einmal brauchen würde.
Also der Akku ist so wie beim Nexus 4, das heißt, der ist nicht so super hardcore.
Der ist ein bisschen größer geworden, aber dafür frisst das Ding auch mehr Strom
oder so. Genau. Ne? Aber das Display sieht halt schon echt sweet
aus. Display ist schon ganz, ganz nett,
muss ich sagen. Das ist halt auch irgendwie also Full HD, das ist was quasi mein Fernseher zu Hause hat und er hat irgendwie 47 Zoll.
Also ich muss halt sagen, das ist jetzt schon so von den ganzen Android-Devices, die ich bis in den letzten 3-4 Jahren in der Hand hatte.
Gibt's ja, und es ist...
Ja, gibt es. Ist es das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, oh, das läuft jetzt aber einigermaßen flüssig und ist gut anzuschauen. So.
Also ist ja, aber ich meine, für den Preis, ich meine, es kostet nur halb so viel wie so ein Ei-Ding.
Genau.
Ja.
Und wenn man da dann wirklich seine
das muss man halt immer noch dazu sagen.
Seine Ansprüche runterschaut.
Ja, es ist nicht das Top-Android-Phone, es ist nicht das Schnellste, was auf dem Markt ist.
Es ist aber verdammt
aber
schnell.
Aber es ist gut oder schnell genug und es kostet halt nur die Hälfte von dem, was sonst so da draußen ist, von
ja, den gut, Top-Phones. Ja gut, aber wenn das, also ich meine, wenn der Preisfaktor eine Rolle spielt, dann schon, ja.
Der Preis ist natürlich ein Faktor.
Ja natürlich, aber das ist halt...
Ja, und ich überlege mir schon, ob ich ein Handy für 800 Euro kaufe oder für 400.
Ja, klar.
Dafür, dass du es nach 2 Jahren wegschmeißt und dir ein neues holst. Oder
oder jedes Jahr?
Jedes Jahr.
Oder jedes halbe Jahr. Wie lange hattest du jetzt dein 4?
Das Gute ist, dass die iPhones halt nicht so stark im Preis nachlassen wie die Android-Dinger.
Die kriegst du halt auch noch im Zweifelsfall für mit, was weiß ich, 100, 150 oder 200 Euro Preisverfall. Kriegst du die noch verkauft und dann legst du ein bisschen was drauf nach einem Jahr oder nach anderthalb und kriegst dann halt wieder ein neues Device. Also
ja, aber ich meine, wenn das Teil eh günstig ist, dann ist es auch vollkommen egal, dann kannst du es immer noch für 200 verkaufen.
Ich meine, das ist halt so eine grundsätzliche Frage, will man jetzt halt irgendwie das Bonus-Premium-Modell, wo man halt auch Premium-Preise für zahlt, oder will man halt das, was man einigermaßen benutzen kann, was mittlerweile auch schnell genug ist, dass es irgendwie cool ist, so. Und zahlt dann halt dafür deutlich weniger. Ich meine, das ist halt.
Aber die Diskussion hatten wir jetzt schon irgendwie 18 Mal.
Ja, natürlich. Es hilft halt nichts.
Kommen wir zu den Koalitionsverhandlungen, die gerade laufen. Ja.
Was passiert gerade?
Haben wir immer noch keine Regierung?
Nee, wir haben noch keine Regierung. Aufgehört, aber vielleicht vor Weihnachten ja noch, wenn die sich einigen.
Da bin ich raus.
Und, achso, du hast dann gar keine Regierung mehr.
Ich bin raus.
Ja, du bist weg.
Fuck me.
Du hast Glück gehabt, du musst dieses ganze Theater nicht mehr ertragen.
Ah, endlich.
Dafür sitzt dann in den USA, das ist auch nicht besser.
Ja, aber die machen
Krieg, immerhin haben sie gerade eine Regierung wieder.
Ja, ist die gerade wieder funktionsfähig?
Die haben, ist doch immer noch runtergefahren, also, oder? Die haben bis Februar, haben die, glaube ich, tatsächlich einen Haushalt. Und dann gehen sie wieder bankrott.
Februar? Nee, das war doch vor Dezember noch.
Nee.
Diese Debt-Ceiling-Geschichten.
Ah, nein, du weißt ja, da gibt's ja, das eine ist ja das eine und dann gehen sie auch noch pleite und sie kämpfen ja immer an drei Fronten gleichzeitig. Und einigen tun sie sich eh nicht, die Amis. Aber zu der deutschen Regierung, die sich ja gerade irgendwann mal bilden will, zwei gute Nachrichten und drei gute Nachrichten, die ich hier so mal rausgesucht habe. Diese Zwangsrouter-Geschichte, die Bundesnetzagentur irgendwie mal ins Spiel gebracht hatte, da hat sich die Koalitionsrunde darauf geeinigt, dass sie das definitiv nicht wollen, also sind gegen, dass die Provider dir vorschreiben können, welchen Router verwenden du sollst, tust, hast,
machst. Zwangsfritzbox für alle, hallo.
Awesome. Fändest du gut, oder was?
Ist ein geiler Router, kann man nichts sagen.
Aber du darfst dann drauf nichts mehr machen, darum geht's ja.
Der Provider hat ja dann, also ich meine, das ist so, als wärst du bei einem Kabelbetreiber, da hast du dann immer das Problem, dass der dir eher vorschreiben kann, was er macht, aber bei einer normalen Telefon...
Also der Kabelprovider kann dir das Modem vorschreiben, ja, aber was hinter diesem Modem passiert, da ja auch nicht.
Ja, aber er darf dir das Modem vorschreiben, das ist das Problem.
Ja.
Genau, und das ist beim...
So wie beim früher beim Telefon, darfst du auch nur das Telefon von der Post nehmen.
Genau.
Sonst kannst du ja das Netz kaputt machen.
Mhm. Ja. Dann hatten wir die Liberalisierung und dann konntest du da anschließen, was du wolltest.
Was, die FDP war das?
Das war
total gut.
Das eins der wenigen Sachen, die FDP bestimmt gut gemacht hat in der Zeit. Ja, ja.
Dass sie Kabelmodems was gehackt haben.
Stimme der Gerechtigkeit, ja.
Damals, als die FDPs noch Kabelmodems gehackt haben.
Ja, genau.
Um doppelte Geschwindigkeit zu surfen.
Fuck me.
Mit 14.4 baut.
28.8 für alle.
Echt?
Ja. Quasi.
Sowas aber.
56 waren die FDP damals unterwegs.
Jedenfalls, gute Sache, Zwangsrouter ist nicht. Jeder darf demnächst wieder selber entscheiden, was er an seine Telefondose hängt. Weil ab Telefondose alles deins. Was Super. Du dahinter machst, dein Problem.
Aber sie können dir doch verbieten, sie können dir einfach kein Internet mehr geben, dann sagen, oder?
Ja.
Privatunternehmen können einfach sagen, nee, fuck you. Entweder unser Router oder gar keinen. Nicht von Gesetz deswegen, aber du kriegst sonst halt nichts.
Weiß ich nicht. Sie müssten dir eigentlich, wenn sie dir, also wenn du nur ein...
Kriegst einen Sozialanschluss mit einem Megabit.
Sozialanschluss.
Ich weiß nicht, wie sie denn die Regeln ausgestalten dürfen. Eigentlich müssten sie dir nur sagen, du kriegst einen Service und der Service sieht so und so aus. Und wie du den dann bei dir benutzt, ist egal.
Nee, du wirst einfach gedrosselt, wenn du nicht das richtige Modem benutzt.
Die kannst du die MAC-Adresse vom Originalmodem klonen und dann haben die sicher irgend so ein Backdoor und dann versuchen die da reinzugehen und sagen, Backdoor ist kaputt und dann sagen sie Sozialinternet an.
Ja, genau. Du musst den super Bonus-Backdoor-Anschluss haben.
Ja, die machen einfach YouTube auf 28.8K-Modem. Alles andere geht nur, außer YouTube ist kaputt und hast du nie wieder Spaß im Leben.
Wenn sie es dir vorschreiben wollen, hast du dann auf jeden Fall...
Musst du mal auf MyVideo gehen oder so.
Hättest du Sonderkündigungsrecht und kannst sagen, leck mich alle am Arm und ich gehe jetzt woanders hin. Und ihr bezahlt das alles. Und dann hast du 30.000 Wochen kein Internet.
Richtig, dann verlieren sie deine Telefonnummer und außerdem wird dein Dorf von nichts anderem versorgt. Dumm gelaufen.
Ja. Und so auszusehen.
Und so diese Southpark-Geschichte, wo sie immer so, gehen sie doch zu einem anderen Anbieter. Ach ja, wir sind ja der einzige Anbieter und spielen sich sein Ober...
An den Nippeln.
An den Nippeln.
An den Obernippeln.
An den Obernippeln.
Obernippel, du.
Du Obernippel.
Du Sozialinternetanschluss, Obernippel.
Finde ich trotzdem gut, dass es keinen Routerzwang geben soll. Was ich auch noch gut finde, ist keine Störerhaftung. Also zurzeit ist ja so, wenn du dein WLAN offen betreibst, weil du so eine soziale Person bist und meinst...
Kriegst du auch direkt soziales Internet dann.
Kriegst du erst soziales Internet,
ja, und genau, three Strikes und dann ab ins soziales Internet. Weil du so, sozial
bist. Zu den anderen armen Leuten.
Zu den anderen Sozialen. Und da jemand böse Sachen drüber macht, wirst du ja verdonnert, dass du es trotzdem zahlst und dass du in Störerhaftung genommen wirst, weil du lässt ja dein Internet einfach offen für andere Leute. Mhm.
Und was ist, wenn das jetzt so ist wie bei mir? Also Leute, die zu mir in die Wohnung kommen, die finden die WLAN-Zugangsdaten halt am Kühlschrank?
Grob fahrlässig.
Grob fahrlässig, erschossen.
Da kann ja selbst der DHL-Bode mit dem Fernglas
Deswegen auch gut für dich, Störerhaftung gibt es ja dann nicht mehr. Sehr
gut, finde ich gut.
Also der haften muss, ist der den Blödsinn macht.
Jo.
Ja.
Richtig.
Und dann sagst du, wer immer jemand anders.
Genau. Kann ich mir dann so einen polnischen Gastarbeiter mieten, der dann bei mir immer Alibi ins Internet geht, ja, der dann klar. immer schuld ist?
Das geht schon.
Klar. Nee, das war Wenzel, sorry. Ganz ehrlich. Der Torrent, Watzlaw torrentet da immer...
Ja, wenn du den benennen kannst.
Ja, Juri.
Bam. Kann man das
Juri.
Ja. Kann man dann Störerhaftung as a Service?
Störerhaftung as a Service.
Dass man einfach sagt, das war der Austauschstudent aus Indien und dann kannst du dir irgendwie so ein Alibi
in der quasi... Und der ruft, der lässt sich dann auch anrufen. Der kriegt eine deutsche Nummer und wird dann weitergeleitet.
Dann wird er vorgeladen, aber er kommt dann nicht. Also, sorry.
Ja, Ranjit ist nicht gekommen. Tja, so ist es.
Richtig, ich habe da so einen Freifunk mit der Mods-Yagi-Antenne und der sitzt in Indien.
Ja, genau.
Und die surft da immer.
Ja, und deswegen ist jetzt das Gute.
Es geht nur, wenn es nicht so ganz wolkig ist, weil du musst ja dann deine Antenne quasi am Mond hier
Stratosphäre, bim-bam.
Ja, entweder, entweder an der Stratosphäre oder gleich am Mond reflektieren lassen.
Ja.
Geht ja auch.
Ich habe an die Yagi habe ich 18 Pringles-Dosen gemacht.
18!
Da kannst du, wenn da Vögel zwischendurch fliegen, kriegen die Krebs.
Plötzlich.
Richtig, von Yagi-Antenne bis Endstadium 3,5 Minuten. Das ist ziemlich krasse Sache, ganz ehrlich.
Ja, mach mal ein Foto. Stell mal
sehr gut.
Ich glaube, dann kommt sofort bei dir die super Zentrale vorbei. Einfach
und richtig, mit dem großen Wagen und so.
Nee, da kommt erstmal Nordkorea vorbei. So, was haben sie da gebaut? Wir brauchen das auch. Wir brauchen diese 18 Pringles-Dosen. Aber wir bekommen keine von den USA, deswegen müssen sie die kaufen.
Genau, wir brauchen diese Pringles-Dosen für unsere Tesla-Trooper.
Sie werden assimiliert.
Ja, so Nordkorea. Gutes fand es die guten Sachen. Was sind die schlechten, Ingo?
Ja, eine gute Sache ist noch, sie beschäftigen sich zumindest damit, dass es eine Grundversorgung mit Internet geben soll. Also ich meine, es soll dann irgendwie so eine Grundversorgung mit, keine Ahnung.
Soziales Internet, ja.
Ja, 16 oder vielleicht 50 Megabyte geben. Das reicht halt bis 2020 nicht so. Ja, aber willst du 2020 immer noch mit 16 Megabit rumgurken?
Meine Eltern surfen immer noch mit 1 Megabit rum.
Ja, also meine Eltern surfen nur mit 500 Kilobyte pro Sekunde rum. Was willst du eigentlich? Ja, also du hast deine Eltern doppelt so viel wie meine Eltern.
Genau.
Arsch.
Sozial-Internet-Light, würde ich sagen.
Sozial-Internet-Light.
Eure Eltern kotzen mich an.
Ja. Nee, aber das
eure Langsamkeit.
Ja. Ja, nee, aber das Krasse ist, als es in Deutschland hier mit dem DSL angefangen hatte, da hatten alle DSL 768 und zumindest in meiner Kindheit und frühen Jugend.
Warst du der Schnellste?
Nee, war ich nicht schnell, ich nicht langsamer als alle anderen. So. Die anderen haben dann irgendwann immer so DSL 1500, DSL 2000, DSL 16000 so bekommen und ich habe immer
ich
so.
Ich war froh, dass es überhaupt irgendwann mal ein DSL gab.
Ja, ich war froh, dass es eine Flatrate gab.
Da gab es dann 56K Modem, Standleitung.
Und jetzt gibt es immer die Betrüger mit diesen On-Call-Internet-Tarifen, die dann immer die Tarife wechseln und sagen, ja, der Tarif Weser 23 wird jetzt von 1 Cent pro Minute auf 1,80 Euro pro Minute angehoben. Und dann müssen also die ganzen Call-by-Call-Internet-Leute müssen dann immer gucken, ob gerade dein aktueller Tarif, den du vor 12 Minuten noch benutzt hast, immer noch gleich viel kostet. Oder
kann ich mich noch dran erinnern, da gab es mal früher den web.de Smart Surfer.
Oh yeah.
Genau.
Der Smart Surfer. Der hat dir dann immer den günstigsten Tarif.
Cost-Router.
Ja. Der war echt awesome. Und dann hast du überlegt so, ja, okay, ich muss jetzt 25 Cent für das Einwählen bezahlen, aber dafür ist danach die Minute billiger.
Ja, und dann da hast du dir überlegt.
Darf aber nicht aus Versehen einfach das Modem sterben.
nicht sterben, weil du
das die 25 war ja Cent Problem.
Hast du schon gemacht. Genau, und dann hast du dir noch überlegt,
das ist okay. Scheiß Disconnects plötzlich.
Ja. Klink. Ja. Ich muss jetzt mindestens 5 Stunden online
deswegen
sein.
Hatte ich dann irgendwann AOL. AOL hatte mal irgendwann verlost, dass sie irgendwie 1000 Flatrates oder so noch so anbieten.
Ja. Ja,
da hatte ich dann irgendwie eine noch davon. Und dann bin ich nicht von AOL losgekommen, weil alle anderen hatten Flatrates über Modem schon
sehr traurig.
Weg gehabt. Gab's nicht mehr, weil DSL war irgendwie der neueste heiße Scheiß und ich musste immer mit AOL rein.
Die einzigen
mit Flatrate noch.
Das ist ganz, ganz schlimm.
Die LKW-Maut sehe ich hier gerade.
Ja.
Die wurde ja eigentlich eingeführt und da wurde dann gesagt, ja, aber diese Daten werden immer nur für die Maut genommen und niemals für irgendwas anderes.
Niemand hat vor, diese Daten für irgendwas zu benutzen.
Ja.
Aber jetzt doch.
Jetzt doch.
Also, seitdem so ein besoffener Fernfahrer auf Leute schießt.
Kann ja mal passieren.
Leute umfährt vielleicht.
Nee, da hat doch eine geraged, der dann immer so von seinem Fernfahrerhäuschen so piu, piu, mit so einem Gewehr rumgeschossen.
Das hört sich ein bisschen nach USA an, muss ich sagen.
Nee, das war hier und da haben sie dann, da fing das ja an so, ja, eigentlich könnten wir ja schauen, wir haben ja alle Nummernschilder und wir wissen ja, wo das in Deutschland immer gewesen ist, dann können wir einfach schauen, wer denn zu den Zeiten immer an den Orten war. Ja. Aber dürfen wir halt nicht, aber könnten wir machen. Und dann
können wir machen, wir müssen nur das Gesetz ändern, dann geht das. Ja, das ist, wenn man die CDU halt ans Ruder lässt, kommen da komische Sachen bei raus und jetzt wollen die natürlich an diese Daten ran. Ja, wenn Daten erstmal anfallen. Oder
sogar Autobahn, die BKA-Rasterfahndung Autotransporter.
BKA-Rasterfahndung.
Die umstrittene die Sonderkommission. Genau, das war der Typ, der geraged hat. Dann einfach, also ragen im eigentlichen Sinne, so Road Rage-mäßig.
Road Raging.
Das ist schon traurig. Also klar, Daten, Pfeifen, die anfallen, wecken Begehrlichkeiten, das war schon immer so. Und die CDU fordert ja irgendwie schon seit langem, dass die Daten machen jetzt die endlich mal für Strafverfolgungsbehörden genutzt werden können.
Machen die das nicht schon mit allem anderen auch? So Kontodaten und sowas können die doch nicht alle?
Da wird alles rasterfahren.
Ja.
Das größte Raster.
Ja. Ja, das ist traurig und eigentlich sind wir dagegen, aber
ja.
Ja, kann man
macht
nichts machen.
Demos, sagt aber, das ist scheiße.
Und hä? Du hast es auch bei schlecht jetzt noch, dass die CDU und CSU zurückrudern bei der Überwachung von Internet-Ignorung.
Ja, gut, also ich meine, dass sie überhaupt erstmal drüber nachdenken, so wie die NSA irgendwie hier mal.
Aber denk doch an die ganzen Pädophilen, denk doch an die Kinder.
Denk doch an die Kinder, klar, die bösen, ja.
Die bösen Kinder, die müssen überwachen, wenn die wieder im Internet surfen.
Dass die den Pädophilen nicht immer Bilder schicken.
Ja. Genau, lasst uns doch diese Kinder überwachen, dass die sich nicht so anbiedern. Genau, dass sie nicht die Pädophilen verführen.
Was haben denn alle Pädophilen gemeinsam, ja, Kinder?
Wir sind 3 Minuten nach.
Wir sind eh in Vladivostok. Wo waren wir?
Volgograd.
Wo auch immer Snowden gerade, Herr Bühler, da müssen wir langsam auch hin, ja?
Ja, genau.
Ich mache jetzt einfach mal weiter in den Lesefu. Ich glaube,
Ihr könnt uns natürlich in die Kommentare schicken, was euch noch Gutes oder Schlechtes einfällt.
Genau.
Das war jetzt nur das, was ich mal so hatte. Ja, Lesefu.
10 Dinge, die man über AWS wissen sollte. Der Chris Fergley, seines Zeichens ehemaliger Netflix-Streaming-Plattform-Engineer, und die machen eigentlich ganz coole Sachen, hat auf so auf AWS. High Scalability einen Blogpost gemacht mit so Sachen, die man eventuell wissen sollte, bevor man mal mit AWS rummacht. Und da sind
das,
einige
was sich ganz hier
interessante Sachen drin, zum Beispiel ZFS mit EBS benutzen. Irgendwie redet er darüber, dass man dann, weil die EBS-Volumes, die sind ja hin und wieder mal weg und dann ist eins mal wieder langsam und da kann man ja einfach mehrere benutzen und dann darüber mit ZFS stripen in RAID Z, das dann normalerweise dann halt entweder über Fuse mit Linux geht.
Oder nicht.
Was ja aber okay ist eigentlich, weil EBS ist eh langsam, also dein Fuse wird dann nicht der Bottleneck sein.
Oh, nice. EBS ist eh, das ist übers Netzwerk angebunden und das
IO
ist da eh relativ für den Arsch. Also nicht ganz für den Arsch, aber relativ langsam. Ja, du kannst ja auch Solaris booten. Ist ja kein Ding.
Oder FreeBSD geht auch. Genau,
oder
und hier Noisy Neighbors war auch interessant. Also du kannst dann schauen, wie viel CPU-Stil deine Instanz hat. Also ich habe es auch schon gelesen, dass die teilweise eine Instanz hochfahren, schauen, wie noisy das gerade ist, oder wie viele auf deinem Host-System andere Leute irgendwie da richtig ins Zeug hauen und dann einfach sagen, ja, nee, ist mir zu lautig geworden.
Woran siehst du das?
CPU-Stil kannst du vom, also das ist quasi die Zeit, die dein virtualisierter Gast quasi drauf warten muss, dass er drankommt.
Genau, du zählst einfach die Host-CPU quasi. Genau. Hm. Du zählst, wie viel Zeit du zwischen deinen, wenn du den deinen Kontext abgibst und den wiederbekommst.
Ah, okay. Oder irgendwie so okay. Und das kannst du dann quasi aus dem Host-System, aus dem Gastsystem raus, kannst du das messen?
Ja, du zählst halt einfach die Sekunden, die echte Zeit, die vergangen ist.
Mhm. Das geht ja.
Oder? Also würde ich jetzt raten, ich habe keine Ahnung, wie sie es machen.
Irgendwie so, ja. Also du kannst wohl diesen Stil rauskriegen. Ja. Und du kannst dann auch.
So siehst du zum Beispiel auch Rootkits und so. Indem du einfach schaust, ob dir Zeit abhanden geht, obwohl du eigentlich ein echter Computer bist.
Richtig. Piep, piep, piep.
10 Sekunden, 10% sagt mein Computer.
Okay. oder auch ganz interessant ist, dass du zum Beispiel auf die CPU-Architektur schauen kannst und sagen, okay, fahr mal einen Rechner hoch und wenn dann da irgendwie AMD Opteron steht, dann sagst du, ich habe aber keinen Bock auf AMD Opteron, weil ich will irgendwie Sandy Bridge als Chipsatz. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass du das quasi in Libraries einbaust und sagst dann einfach, gut, dann starte ich halt die Instanz 5-mal, die soll für 3 Tage laufen.
Ja, aber dann musst du halt auch wissen, dass die für 3 Tage läuft, weil das kostet ja immer eine Stunde dann bei Amazon, oder?
Genau, aber normalerweise, also ist es dann wahrscheinlich auch wert, du kannst dann einfach mal unter Proc-CPU-Info schauen und dann, du kannst es ja auch theoretisch, also wenn du es wirklich so aufgebaut hast, dann sagst du halt, gut, dann lasse ich die jetzt halt für 55 Minuten rechnen. Aber dann kill ich sie halt und starte lieber eine andere, die mir mehr bringt, was ganz cool ist. Und auch, dass du eben von Anfang an VPC benutzen sollst, weil das der neue heiße Scheiß ist und dass du dein Autoscaling pre-warm sollst. Also Autoscaling ist teilweise einerseits ihre Load Balancer, die funktionieren so, dass du quasi am Anfang irgendwie eine EC2 Smaller oder sowas kriegst, also eine Instanz, mit der keiner was anfangen kann. Und wenn dann mehr Traffic draufkommt, dann upsizen die einfach. Bedeutet, die launchen dann einen zweiten, der eins größer ist, und switchen dann auf den zweiten Load Balancer um. Bedeutet, bevor dann es richtig bei dir losgeht, kannst du einfach mal den Load Balancer irgendwie eine Minute lang richtig Traffic geben, ein bisschen simulieren. Und auf einmal hast du den größten Load Balancer und dann hast du auch nicht
den größten
Load Balancer.
Genau, auf jeden Fall cooler Lesefu, kann man sich mal durchlesen.
Das heißt, wie du halt hart bei AWS cheaten kannst.
Richtig.
Okay. Oder how to cheat at AWS.
Richtig, das ist so, wie wenn du bei Ice World am Anfang mit der AWP einfach durch die Wand schießt und dann da trotzdem jemand pwnen kannst.
Ja, richtig. Ja. Aber du musst halt wissen, wo du hinschießt.
Ja,
das siehst du an den Pixeln.
Ist richtig.
Genau.
So wie in Shoops. Shoops kann man auch an Pixeln erkennen.
Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Und dadurch, dass man schon viele Shoops in seinem Leben gesehen hat.
Richtig.
Genau.
Ah, schön.
Du guckst doch durch die Wand.
Nein, ich gucke zum Spawn.
What long hours really mean?
Ja, da geht es um Überstunden und warum Überstunden doof sind.
Ja, Überstunden sind auf jeden Fall
doof. Ja, einfach
besonders, wenn man nicht arbeitet.
Ja. Nee, also einfach mal lesen. Ich glaube, da ist sehr viel, also das deckt sich auch sehr, sehr stark mit meiner Meinung. Da ist sehr viel drin, warum halt Überstunden keine Produktivitätssteigerung bringen und warum sie auf Dauer halt nur schaden. Und
auf Dauer ist es sowieso blöd.
Auf Dauer ist immer. Alles schlecht.
Ja, aber ja, einfach mal durchlesen. Ja. Ist ein gut geschriebener Blogpost.
I just dropped all my job titles.
Genau, das ist auch ein ganz gut
geschriebener Blogpost. Nicht mehr CEO, CTO, hey, Motherfucker.
Du bist nicht mehr Software
from the Space.
Du bist nicht mehr Principal Architect oder Principal Engineer oder sowas. Der sagt halt, ja, das ist ein bisschen doof, weil das irgendwie im Gegenteil von zu so einer Learning, wie das genannt, Learning.
Drop it like it's
Culture
hot.
Einfach, ja genau. Es gibt halt so Firmen, die es darauf anlegen, dass die Leute quasi den Prozess zu lernen, dass man quasi mit denen wächst, und es gibt Firmen, die dann einfach sagen, nee, den stellen wir als Software-Engineer 3 ein, weil der so cool ist, aber dann bleibt der Software-Engineer 3 und muss sich dann irgendwie rechtfertigen, dass er irgendwann besser wird und sein Gehalt ist dran festgemacht und das ist blöd. Außerdem hat der Typ, der das geschrieben hat, die Domain dicky.xxx, von daher ist es eh sehr fragwürdig. Aber okay. Auf
sehr
jeden Fall
ist vielleicht
ganz, ganz nett mal zu lesen, wo er dann so ein bisschen drauf eingeht, was er.
Aber ich meine, wenn du Pornos machst, dann ist dein Drop-Title ja eh schon klar.
DickyXXX.
DickyXXX.
Richtig.
Riesiger Penis oder nicht riesiger Penis, da kannst du jetzt nichts mehr ändern.
Richtig.
Vorbei. Ne,
außer,
doch,
dass du,
du kannst nicht besser
Penis
werden.
Enlargement, hallo.
Penis, ja, stimmt, die ganzen E-Mails. Jeff Dicky.
Richtig, macht eigentlich Sinn.
Der macht irgendwie Dinge mit Rails Girls.
Rails Girls. Rails
Girls. So genau wollen wir das gar nicht wissen.
Get excited and make things.
Dann sind wir jetzt bei Ruby direkt richtig, wenn er was mit Rails macht.
Puder. Erzähl denen über Puder.
Puder. Ja, das ist ein ziemlich cooles Buch. Practical Object-Oriented Design in Ruby.
Das hat aber einen scheiß Namen.
Ist aber ziemlich cool geschrieben. Das ist von einer Frau namens, wie heißt sie denn?
Rails Girls.
Sandy Metz heißt sie, glaube ich. Rails Girls. Genau.
Und das ist ein ziemlich cooles Buch. Also ich bin noch nicht ganz durch, noch nicht mal im Ansatz. Ich habe da jetzt, glaube ich, auf meinem Kindle 20% davon gelesen. Die Sachen, die ich bis jetzt davon gelesen habe, sind cool. Deshalb empfehle ich das weiter. Ich habe das letztens, ich hatte das, glaube ich, schon mal vor einer Weile, irgendwie vor ein paar Monaten gekauft und habe es letztens in meinem E-Books-Folder gefunden und habe es mir jetzt auf den Kindle geschickt und angefangen zu lesen und fand es ganz cool. Daher kann ich weiterempfehlen. Also wenn ihr coole, schicke Software in Ruby schreiben wollt, ich glaube, da wird euch das Buch helfen. Und ich bin darauf gekommen, weil das mal vor ein paar Jahren im Ruby Rogues Book Club besprochen wurde. Also es ist der Ruby Rogues Podcast. Die haben auch alle paar Monate immer mal so eine Book Club Episode, wo sie dann so den Autor von Büchern auch in die Sendung einladen und interviewen. Und da habe ich jetzt vor kurzem mal, habe ich glaube ich von ein paar Episoden schon mal gepickt, dieses Confident Ruby. Bin ich da drauf gestoßen und habe das mal gelesen und es war ziemlich cool. Da habe ich gedacht, ja, guck ich mir das auch mal an. Und ich hatte das durch Zufall schon und super.
Bam.
Bam. Ja.
The Cheapest Generation ist ein Artikel im Atlantic. Der Atlantic, echt gute Artikel, einfach nur alles gut, was die machen. Ganz cool. Der geht ein bisschen darauf ein, dass die Millennials, sind wir Millennials?
Wir sind Millennials. Wir sind Generation Y.
Genau.
Und why? Why?
Nee, auf jeden Fall ist es ganz
und interessant. Und Digital Natives.
Ja, das ist ja sowieso.
Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall geht es da drum, warum wir nicht mehr so, oder bei den Amis zumindest, aber wir sind da wahrscheinlich
recht ähnlich. Ist bei uns aber auch
so. Warum wir keine Autos und Häuser mehr kaufen und ist ein recht großer Artikel, aber echt interessant zu lesen.
Und warum wir Work-Life-Balance brauchen.
Richtig, ja, warum, coole, ja. Also warum wir uns keine 30.000 Euro Schlitten im Normalfall kaufen. Ja,
und warum halt auch wenige unserer Generation noch große
Weil wir in der Stadt leben und schnelles Internet brauchen. Ich weiß gar nicht, was ihr alles wollt.
Mehr ja, darum, Internet.
Um sowas geht es ja tatsächlich in dem Artikel. Also ich habe den durch Zufall auch gelesen. Und also wenn euch das interessiert, lest ihn mal. Im Großen kann man sagen, ja gut, irgendwie die aktuelle Also die Situation ist ein bisschen Moment, ich kann das hier nicht lesen.
Yeah, ich hast du Redshift an oder so?
Ja, nee, weiß ich vielleicht. Ich habe Redshift an.
Holy crap. Ich habe schon gedacht, bei dir ist wieder der Mars ausgebrochen.
Auch. Nee, weil ich völlig gefragt hatte, woher er das Buch hatte. Das kam immer mal von mir, glaube ich.
Ah, gut. Dankeschön für das.
Und die Seite heißt übrigens Poo-Doctor.
Ja, der Poo-Doctor.
Poo-DR.
Ja, poo-dr.com. Da findet man das.
Dort Info, traurigerweise.
Nee, Info. Ist tatsächlich auch .com.
Oh, Info redirected sogar auf Com jetzt.
Cool. Oh yeah. Ja.
Egal.
Im Endeffekt sind es, glaube ich, wirtschaftliche Faktoren, generell Dinge, die unsere Generation so erlebt und tut, so stagnierende Gehälter und so weiter und halt auch.
Aber nicht alle spoilern, die Leute sollen jetzt ja auch.
Genau, das sind nämlich
lest, voll Sachen zu lesen. Lest es einfach, wenn ihr so
Capistrano 3
um 30 oder unter 30 seid.
Ja.
Dieses also. Fucking, oh Gott, ich hasse diese Bilder immer.
Ja,
es gibt so viele Laptop, Kaffee, iPhone, Stockfotos.
Hipster-Stockfotos.
Aber der Kaffee sieht gar nicht so gut aus, muss ich sagen.
Das
sieht aus wie der Poo-Doctor einfach.
Das ist der Poo-Doctor-Kaffee. Das sieht auch mehr nach Kaffeesatz aus als Kaffee. Ist auch egal.
Das ist das Wichtigste.
Capistrano 3, Pleidi, genau, warum?
Ist ein ganz netter Artikel, wo es mal drum geht, was ist ein Capistrano 3 anders, was haben sie anders gemacht und was gibt es an neuen Features dazu und so weiter und so ein bisschen, kleines bisschen unter der Haube, was hat sich da geändert. Wenn man so Capistrano benutzt oder das generell interessant findet, was da so passiert, kann man sich mal angucken.
Was ist ein Capistrano?
Capistrano ist ein in Ruby geschriebenes Framework, um Applikationen, also generelle Applikationen, das gibt's auch, also du kannst damit auch Python oder PHP oder sonst was deployen. Und was das halt macht, ist
so wie Puppet?
Weniger als Puppet. Also Puppet tut ja einen kompletten Server provisionieren und da die komplette Software hochziehen und damit tust du im Endeffekt eigentlich nur über eine Source-Kontrolle deine Applikation pushen und aktualisieren.
Puppet macht auch Konfigurationsmanagement.
Ja, Puppet ist Konfiguration. Und was ist das dann? Nicht Konfigurationsmanagement.
Nee, das ist ein Deployment-Tool für eine konkrete App.
Also okay, du kannst dann Ruby.
Ja, Puppet macht dann auch zum Beispiel so Sachen wie Templates ausfüllen, genau. Je nachdem, was für ein Server du hast und welcher dein primärer Datenbankserver ist.
Ja, klar, aber das kann es nicht.
Und nee, Capistrano macht im Grunde nur fancy SSH mit ein bisschen DSL drum.
Genau, und das macht halt auch so Versionierungen gedönst. Das heißt, das legt für jede Version, die du deployst, einen neuen Ordner an, symlinkt dann einen Current-Ordner da drauf. Und wenn irgendwie unterwegs was schief geht und das Deployment fehlschlägt, dann wird wieder die alte Version deployed, sodass deine Applikation nicht in der Luft hängt und so Geschichten. Da gibt es halt auch noch Plugins für, du kannst dann sagen, bei jedem Deploy führ mal automatisch Bundler aus und installiere die Dependencies und so weiter. Und da gibt es halt auch für PHP und für Python und so Add-ons. Also ist ganz nett, wenn man so eine Applikation deployen möchte und das halt schnell machen möchte. So, du hast einen netten Kommandozeilen-Client, der das halt für dich übernimmt. Wo ich zum Beispiel auf der Arbeit gerade dran bin, ist sowas, so ein Deployment mit noch Provisioning über Chef zu implementieren. Und da gibt es zum Beispiel ein Cookbook, das nennt sich Application oder Application PHP, Application Ruby, Application sonst was. Und damit kannst du dann, also mit so einem Cookbook kannst du dann ungefähr machen, was Capistrano tut. Aber halt noch mehr außenrum. Also Puppet und Chef können halt deutlich mehr als jetzt irgendwie Capistrano.
Also ich habe immer noch nicht so richtig gesehen, aber ist auch okay. Vielleicht macht es ja Sinn, vielleicht macht es ja mehr Sinn als Shell und SSH, aber gut.
Es macht im Endeffekt Shell und SSH.
Ja gut, dann kannst du auch Shell und SSH machen.
Ja, dann müsstest du dir halt deine eigenen Skripte noch...
Hast du dir mal den Code angeguckt, du musst den Code schreiben, damit das Ding das Richtige macht. Jetzt neue File anlegen, ist voll anstrengend, dann musst du voll viele Dinge tun.
Nee, musst du tatsächlich nicht, weil es halt viele vorgefertigte Recipes, nennt sich das da, gibt, die du schon benutzen kannst. Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt einen Puma Application Server installierst, dann gibt es da schon fertige Module, die du einfach nur requiren musst und dann kannst du da standardmäßig sagen, jetzt hier dein Application Server
starten. Ist, dass es für Shell dann quasi keine Lib gibt, die das macht für dich.
Genau. Ja, genau. Also es ist auch nur eine nicht besonders komplexe Lib um SSH außenrum, die du halt benutzen kannst, um dein Zeug zu deployen. Und das macht halt schon ein bisschen...
Die macht dir das Leben ein bisschen leichter, genau, aber wenn du es nicht benutzen willst, benutzt es halt nicht.
Genau, es tut nicht unglaublich viel, aber das, was es tut, tut es halt ganz gut, so finde ich.
Vagrant schon wieder.
BadBios nicht wahr, hatten wir schon. The smallest distributed.
Achso, genau, BadBios. Ich wollte kurz was zu sagen. Ich wollte bloß sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt zu lesen. Und deswegen habe ich sie nach unten getan. Und es ist ein cooler Artikel, warum BadBios, so wie er es beschrieben hat, eigentlich nicht so einfach ist. Okay. Und wahrscheinlich auch nicht so ist.
The smallest distributed systems.
Ich habe aufgehört, Paperplanes zu lesen, weil der immer nur irgendwie ein Drittel seiner Seite für Content benutzt. Das der Rest der Seite einfach fucking.
Ja, ich lese sowas halt auch nicht auf der Webseite selber.
Ja, ich auch nicht, aber trotzdem, es geht ums Prinzip.
Es geht ums Prinzip,
nicht okay. Ja, also Matthias Meyer ist ja einer, also der Paperplanes.de schreibt, das ist ja einer vom aus der Travis CI-Gruppe. Oder aus der...
Hat auch das kleine React-Buch geschrieben.
Genau,
das
ist so gut, wenn du ranzoomst, dann wird einfach was der Text kleiner bei mir.
Ja. genau, und der hat halt einen netten Blogpost geschrieben, wo es mal ein bisschen so um die Entwicklung von Travis über die Zeit geht und was ihnen in der Architektur dann letzten Endes in die Quere gekommen ist und was kaputt gegangen ist und was sie dabei gelernt haben, so ein bisschen. Es ist ein netter kleiner Artikel, sind lustige handgemalte Bilder drin, fand ich ganz aufschlussreich.
Sachen, die einfach überhaupt gar keine Aussage haben.
Ja, doch. Also wenn du den Text liest, dann haben die Bilder tatsächlich...
Ja, aber wenn du nur die Bilder liest.
Ja. Also man sollte den Text dazu lesen, sonst machen die Bilder keinen Sinn.
Schön.
Okay, Mimimi der Woche. Ich muss mal kurz heulen. Ich habe versucht, auf einen Raspberry Pi Monin draufzupacken. Und das ganze Ding war einfach zu lahm.
Nein.
Ja. Also gerade wenn du mehrere Server monitorst und das wirklich alle 5 Minuten machst, kam der Raspberry irgendwie damit nicht klar und hat es nicht geschafft, die Graphen in der Zeit zu zeichnen. Vielleicht gibt es da noch ein paar Optimierungsmöglichkeiten, aber ich musste dann einfach runtergehen.
Hast du mal, ach Gott, wie hieß denn die andere? Da gab es auch so ein neueres Monitoring-System, Sensu probiert, weil das ganze Munin-Zeug ist ja alles recht lahm. Und Sensu, habe ich gehört, performt ein bisschen besser. Sensuapp.org ist auch so.
Mach mal den Link da.
Das sieht auch nicht so hart hässlich aus, was.
Also, ich will halt einfach Graphen haben, die mir über die Zeit zeigen, was die Server so machen und dass man einfach mal drauf guckt. Oder wenn man drauf guckt, was hat er denn so gemacht? Ah, okay, man sieht, irgendwie der Speicher geht langsam voll oder da könnte ein Memory Leak sein oder die CPU hat irgendwie in der Zeit viel zu tun oder nicht.
Das macht ja, das Ding so ist halt, Munin basiert halt grundlegend auf ARD-Tool, ja. Und das ist, glaube ich, nicht so richtig der coolste Weg, sowas aufzubereiten. Also ich glaube, was du wahrscheinlich gerne hättest, ist irgendeine Lösung, die dir diese Daten als JSON ausliefert und dann wahrscheinlich die Graphen am besten im Client rendert, sodass der Raspberry Pi nicht viel zu tun hat. Aber ich kenne jetzt auch nicht so richtig.
Und du willst es natürlich auch nicht irgendwo nach draußen geben, sondern du willst die Daten schon irgendwie selber horten. Und da habe ich gedacht, oh,
und du wolltest das alles auf dem Raspberry Pi machen, von mehreren Hosts. Weil vielleicht macht es mehr Sinn, wenn der Raspberry Pi nur gemonitort wird und nicht selber der Monitor.
Nee, er soll der Monitor sein, weil sonst könnte ich ja
auch einen Server. Das Problem ist, dass du da voll viel I.O. hast.
Ja, genau.
Und die SD-Karte, das sagt dafür einfach super, super hart. Ja. Also auf jeden Fall, SD-Karte sagt auf dem Raspberry Pi hart.
Okay, egal, also Sensu ist, scheint Ruby und Event Machine zu sein, also wahrscheinlich zu lahm auch von Raspberry Pi.
Sache ist, wenn du alles im RAM machst, ist vollkommen egal. Aber
der hat halt nicht genug RAM dazu wahrscheinlich.
Ach Quatsch, er hat 500 Megabyte, das ist genug für immer. Aber das Problem ist, wenn der da anfängt, irgendwie auf die Platte zu schreiben 100 Mal in der Sekunde, dann zackt es so hart auf den
Ding. Ja, ADD-Tool ist halt auch, wenn Updates passieren, einfach scheiße.
Ja. Also ich gucke hier gerade, also aber die meisten Tools, die man so kennt, Kakti und
ja, Kakti ist auch ein Pain.
Ja, das ist super Pain.
Kakti ist noch viel, viel, viel schlimmer als Munin.
Und MRTG, TG und so weiter. Das ist auch, das ist ja alles RRD-Tool. Ja. Und das ist halt irgendwie, ist glaube ich nicht das, was man haben möchte.
Nee, aber falls mir jemand irgendwie eine coole Lösung kennt, die irgendwie das tatsächlich irgendwie JSON macht und
du könntest ja mal versuchen, irgendwie sowas wie StatsD oder sowas zu bauen.
Ja, kannst du mit Netcat einfach zum Server posten.
Ich meine, du könntest ja halt, also da hast du zumindest Graphen, die sind zwar nicht, also ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich nicht so aussagekräftig wie das RRD-Zeug, aber
Wir machen, wir selber haben was gebaut, das benutzt auch StatsD. Wir haben, unser Tool heißt Meh, aber das ist bisher nur intern. Ist Event Horizon, ist es, und dann noch irgendwas mit Monitoring Event Horizon.
Ich weiß jetzt
gar
nicht.
Der schickt auch nur, also der hat dann verschiedene Plugins und holt sich da irgendwie dann von Datenbank, CPU, RAM, Netzwerk, alles die Daten und schickt sie einfach leichtgewichtig über UDP zum Server. Und der Server hat dann halt ein StatsD und speichert es dann
Also ich habe mal geguckt, vielleicht, also man könnte
du kannst. Also
ich will eigentlich sowas wie in Munin bloß schön.
Also ich habe gerade mal geguckt, ob Collect.D vielleicht nicht die Möglichkeit hat, da ein anderes Frontend dran zu klatschen oder sowas, weil Collect.D ist ja schon so eine Sammlung, da hast du einen Daemon, der sammelt dir die Daten ein, da müsstest du die nur irgendwie anders aufbereiten, aber ich...
Die Sache ist halt, du willst den Raspberry Pi für was benutzen, für was einfach nicht funktioniert. Du willst nämlich nicht mit dem Ding viel I.O. machen und viel Zeugs auf deine Platte schreiben, sondern du willst, wenn, dann soll der bloß Daten erzeugen, die dann irgendwo anders ausgewertet werden.
Ja, also ich meine, zum Datensammeln alleine wäre der ja geeignet.
Nee, nicht, weil er zu viel I.O. macht.
Ja gut, du müsstest halt dann
also
sagen...
wenn er nur Text, nur Flat-Files irgendwo hinschreiben würde, wäre das nicht das Problem. Das Problem ist, dass RD-Tool so scheiße ist, dass er wirklich, wenn er da wenn er die Daten aktualisiert, irgendwie da auf dieser SD-Karte rumrödelt, wie blöde. Wenn er die Daten einfach nur bekommen würde von irgendwo und die in Flat-Files schreiben würde, wäre er nicht beschäftigt.
Ich meine, selbst dann könntest du halt MMAP benutzen, um irgendwie Daten in Speicher zu mappen und dann halt nur in regelmäßigen Intervallen deine Daten rausflaschen. Ja.
Du könntest mal schauen, ob Graphite vielleicht das Richtige macht.
Graphite ist ja mehr oder weniger ein mögliches Backend von StatsD. Da könntest du, also ich meine, du könntest in Graphite reinschreiben, ja.
Nee, also normalerweise, ich hatte es schon mal, dass StatsD nur Sinn macht, wenn du wirklich super, super viele Daten hast. Und wenn du so ein bisschen mein CPU und der macht noch ein bisschen was anderes, dann nimmst du ein Collect.D und dann machst du dahinter Graphite und dann hast du nämlich dein ganzes Bund und Shit, das ist alles fertig dann. Und du musst halt schauen, ob das dann schnell ist. Aber
ich bin mir gerade nicht sicher, bietet Graphite auch standardmäßig an, über UDP-Pakete zu empfangen?
Nein, deswegen hast du ja StatsD.
Ja, das
meine ich. Aber du hast normalerweise TCP und das ist einfach, dass du es mit Netcat schreiben kannst.
Ja,
und deswegen,
kannst du aber auch mit UDP. Egal.
Das ist einfach keine Aussage.
Ja.
Ich wollte ja auch nur heulen, dass das so nicht funktioniert hat, wie ich mir das überlegt habe und das ist schade und blöd. Ja.
Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz ordentliche Lösung. Vielleicht sowas, was schon standardmäßig, wo es schon diverse Reporter für gibt, wie Collect.D zu benutzen und dann halt Collect.D in den Graphite reinloggen zu lassen. Könnte man mal probieren.
Aber wie gesagt, eigentlich willst du dass die Auswertung von den Daten nicht auf dem Raspberry Pi machen, weil der zu wenig I.O. hat.
Aber auswerten kann man die tatsächlich ja auch im Client. Ja. Also ich meine, das könnte ja im Browser funktionieren.
Du musst es aber halt trotzdem erstmal persistieren.
Ja.
Ja. Und du hast dafür einzelne Punkte und diese einzelnen Punkte musst du irgendwo ablegen.
Du kannst ja auch dann schauen, da gibt's Megalodon, ist glaube die nächste Datenbank, also bisher benutzen die ja WhisperDB ja, als genau, Backend, so. Aber da gibt's jetzt Megalodon oder und sowas in der Art.
Geht das im RAM?
Der wird wahrscheinlich ein bisschen besser sein. Und wir haben jetzt selber einen Cassandra-Backend dafür geschrieben. Mhm. Du kannst dann, also es gibt aber wohl auch andere Backends für andere Daten, LevelDB oder so. Da geht sicher einer, der irgendwie nicht so schnell auf Platte schreibt.
Kann ja, aber. Weil, also, was du auf dem Raspberry Pi nicht machen willst, ist halt auf die Platte schreiben.
Ja. Also ich meine, im Zweifelsfall könnte man tatsächlich mal probieren, einfach den Scheiß in Redis reinzuschreiben. Solange der Speicher da hält, müsste das eigentlich gehen.
Und dann musst du alles selber machen.
Ja. Hm.
Fuck me.
Ja.
Und wenn du wolltest einfach bloß lustige Graphen auf deinem Raspberry Pi sehen.
Ja, richtig. Oder ich will, ja.
Und du wolltest nicht irgendwie ein fucking Redis und dann irgendwie Auswertung und Shit schreiben. Nee. Wolltest du nicht?
Das wollte ich nicht machen.
Ingo, du hast doch Zeit.
Mach nee, mal. Halt.
Du arbeitest nicht. Doch nicht.
Ja, das heißt leider nicht, dass ich Zeit hätte. Es wäre schön, aber das ist leider nicht so.
Flydie, die Kindle Mac App.
Genau, also ich als ich das letzte Mal hier war, vor zwei Wochen, wurde irgendwie, ich glaube, da hatten wir es von iBooks und Geschichten. Und da wurde mal angesprochen, dass das mit der Kindle-App ja ganz nett sei, weil man dann halt Sachen, den Zustand, wo man gerade ist und gerade was wenn man gerade was liest, dass man das ja zwischen dem seinem Desktop-Rechner und seinem Kindle, also seinem Hardware-Kindle-Device, synken kann und so. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja total gut. Installiere ich mir halt mal. Installiere ich mir die Mac-App. Ja, und dann findet er halt da nur tatsächlich Sachen, so dieses Standardzeug, was man sich halt mal kostenlos in dem Kindle-Store anklicken konnte, so irgendwie Pride and Prejudice oder irgendwie.
Oder alles, was du gekauft hast. Was du nicht hast.
Ja, das Ding ist, ich kaufe halt keine Bücher im Kindle-Store. Also ich kaufe halt Bücher bei irgendwie Indie-Publishern oder ich kaufe Bücher bei irgendwie bei dem von O'Reilly oder Pragmatic Programmers oder sonst was. Ich kaufe halt hauptsächlich Fachliteratur als E-Books. Und die habe ich natürlich über das WhisperNet per E-Mail darauf zugestellt. Aber also diese Mac-App, die gibt mir da keinen Zugriff drauf. Ich kann sogar in diesem Kindle-Web-Interface, wo man sein Kindle online auf der Amazon-Seite managen kann, da sehe ich sogar die ganzen, die Instapaper-Ausgaben, die ich da hingeschickt habe und die ganzen E-Books, die ich da per E-Mail hingeschickt habe, sehe ich. Da gibt es auch einen Menüpunkt Deliver To. Und dann kann ich halt nur mein Hardware-Kindle auswählen, aber nicht die Mac-App. Das heißt, in der Mac-App kann ich im Zweifelsfall, also die ist halt für mich komplett sinnlos. Ich habe gedacht, ja, ich kann damit meine Sachen auf den irgendwie in der Mac-App importieren und auf den Kindle schicken. Der Ingo hat mir jetzt schon eine andere App empfohlen, die Send to Kindle heißt, die kommt auch von Amazon und da kann man halt quasi...
Genau, da droppst du einfach deine Sachen rein und die fallen dann auf deinem Kindle raus.
Weil ich bin da teilweise bei manchen E-Books an die Sendelimits von meinem SMTP-Server gekommen und musste dann irgendwie meinen SMTP umkonfigurieren, dass
oder der bietet dir auch einen Drucker, also du kannst jetzt aus jedem Programm einfach sagen, Datei drucken, Send to Kindle
und
dann
geht es flutsch. Und das ist schon ganz cool, dass ich sagen kann, hey, ich kann Sachen jetzt einfach mal auf mein Kindle hinschicken und es wird dann halt über Wi-Fi deployed. Aber ich fände es halt auch cool, wenn ich jetzt die Sachen, die ich irgendwie von irgendwelchen Indie-Publishern gekauft habe, auf meinem Desktop weiterlesen kann und dann halt schon in Sync in der Position habe, wo ich denn weiterlesen muss und so weiter. Tut halt nicht. Und das ist halt irgendwie, also das macht halt diese App für mich komplett nutzlos, weil ich kaufe mir halt keine Sachen.
Liest du die denn aus dem Desktop?
Also ab und zu hätte ich schon mal gedacht, ja, jetzt könnte ich mal ein bisschen was lesen. Ich habe jetzt dann irgendwie mein Kindle nicht dabei, bla. Passiert schon mal ab und zu, nicht besonders.
Also oft, du hast deinen Laptop dabei und aber dein Kindle nicht und dann hast du Zeit, aber trotzdem zu.
Genau, dann kann ich halt sagen, okay, dann lese ich halt das Instapaper-Zeug, was ich mir noch weggespeichert habe oder sonst irgendwas. Oder ich könnte jetzt halt auch sagen, okay, ich nehme dann irgendwie die PDF oder die EPUB-Version und scroll dann dahin, wo ich mich dran erinnern kann, was ich dann als letztes gelesen habe. Aber ich fände es halt schon ganz nett, diese Funktionalität zu haben. Und ich sehe halt auch technisch keinen Grund, warum nicht meine Desktop-App
die dasselbe einfach anzeigt, was der
genau, Hardware-Kindler auch dann warum zeigt. Die nicht einfach auch genauso zu.
Vor allem, wenn du sie online in dieser Web-Ansicht auch siehst,
ja, ja. Das macht natürlich. Ja, ja, also ich meine, klar, wenn das jetzt irgendwie Zeug ist, was ich per USB auf mein Kindle draufgeladen habe, dann kann ich schon verstehen, warum das da nicht ist. Aber wenn ich das über die E-Mail, ja, ja. Über den, das E-Mail-Delivery-System da hingeschickt habe.
Die wollen halt, dass du Sachen kaufst. Und vielleicht du kaufst die Sachen nicht. Ja, nee, nicht an der richtigen Stelle. Ja, nee, also
ich kaufe mir die Sachen schon, aber halt nicht bei Amazon. Stelle,
du kaufst es falsch.
Ja.
Ich kaufe es falsch. Es
einfach falsch.
Ja. Ja.
Bei mir funktioniert es. Ich kaufe mir Bücher über Amazon. Ja,
Das Ding ist halt das Zeug, was ich bei Amazon kaufen kann. Klar, Fachbücher gibt es auch ein paar, aber...
Ja, ich lese also so ein paar Romane so abends.
Ja, Romane kaufe ich mir halt in Papierform. Also das sehe ich, halt, seh ich halt tatsächlich nicht ein, als E-Book zu kaufen.
Leute, Picks.
Yeah, Picks. Weiter geht's.
So. Lazy Load. Ich habe eine Webseite, die ganz, ganz viele Bilder hatte irgendwie. Und jedes Mal, wenn ich die angeklickt habe, ich gedacht, schnarch. Und gibt's ja ziemlich viele Webseiten, so neuere Style, die irgendwie erst beim Runterscrollen die Bilder dann laden. Das wollte ich auch. Gibt's eine WordPress-Plugin, das das macht, nennt sich Lazy Load, funktioniert gut.
Cool. Wi-Fi Analyzer.
Wi-Fi Analyzer, ein ganz cooles Programm. Du kannst dir das bei Android einfach drauf tun und dann zeigt er dir so in schönen Graphen, was da für WLANs um dich rum sind, auf welchen Kanälen die funken und welche sie noch reinstreuen. Ganz blöd, der Nachbar unter uns, der hat jetzt letztens ein WLAN aufgemacht und funkt natürlich gerade. Ich habe mir schön meinen 11er-Kanal ausgesucht, weil da so am wenigsten war wie möglich, ja. War noch zwei andere WLANs. Und dann hat die Fritzbox
auch genommen.
Auch, was?
Dann hat die Fritzbox es auch genommen.
Ich weiß nicht, ob der eine Fritzbox benutzt. Auf jeden Fall, nee, der hat Kanal 8 irgendwie genommen und streut jetzt halt in meinen 11er-Kanal rein und ich hasse ihn ein bisschen.
Ein bisschen, aber
nee, ein bisschen doll.
Ja, 5 Gigahertz.
Ja, 5 Gigahertz benutze ich auch, aber ich
also bei mir ist es halt das Problem, sobald man in dem anderen Raum ist, in dem der als der, in dem der Router steht, hat man keinen 5 Gigahertz-Empfang mehr. Das ist halt bei mir, also in meiner alten Wohnung war das alles super, das war irgendwie so Altbau, da war nicht groß viel in den Wänden, sondern halt irgendwie Stein oder sowas. Und jetzt ist da halt irgendwie, ich weiß nicht, Metall oder sonst irgendwas.
Stahlbeton.
Wasser, alles voller
Ich weiß es nicht, wobei das Haus, in dem ich gerade wohne, ist auch irgendwann 1800 irgendwas gebaut, das müsste eigentlich, aber ich weiß es nicht.
Ja,
jedenfalls also, okay, total beschissen.
Cool. Der würde dir auch anzeigen, wenn zum Beispiel unter einer SSID ein 5 Gigahertz und ein 2,4 Gigahertz funkt und sowas. Cool. Also der bereitet das schön auf und der schlägt dir zum Beispiel auch vor, sie könnten irgendwie ihr WLAN nach Kanal XY verschieben, weil da besser und so.
Klingt cool.
Also
gratis.
Ist gratis, kostet nichts.
Free stuff.
Einfach mal drauf tun, macht schöne Graphen und wer mal gucken will, was in seiner Umgebung so ist oder halt sein WLAN irgendwie fixen will, weil er irgendwie im falschen Kanal sendet, kann das
Make-Do.
Was soll ich?
The Elegant Gentleman's Guide to Knife Fighting Animations.
Genau, das ist einfach ein Video, was man sich einfach mal antun muss.
Ich habe es ohne Ton gesehen und habe gedacht, das bookmark ich mir für später, weil es einfach interessant aussieht.
Das ist sieht sehr interessant aus. Das sind quasi Bilder, alte Bilder, bekannte Bilder, so nochmal aufgearbeitet, dass sie animiert sind. Mhm. Und eine Geschichte dazu.
Nice. Dann schaue ich mir das später an. Top. The Free Lunch is Over Again. Flydi wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. The Free Lunch is Over Again. Da geht es im Endeffekt um Distributed Systems und das ist ein Vortrag von Andy Gross. Der ist irgendwie Architekt bei Basho. Und macht da so React und Gedöns und Webmaschinen und überhaupt. Und der erzählt halt mal so ein bisschen, was so die Herausforderungen aktuell sind in der heutigen Welt. Und das ist halt jetzt, The Free Lunch is Over war eigentlich mal der Titel von einem Artikel von, wie ist er denn, Herb Sutter?
Ja.
Wo es darum geht, jetzt werden die CPUs nicht mehr schneller, ihr Ärsche. Jetzt müsst ihr mal parallel programmieren. Und jetzt ist es halt noch der nächste Schritt. Jetzt müssen wir nicht nur parallel programmieren, sondern sogar distributed im Netzwerk und so. Und darum geht es halt und was da die Probleme sind. Und
das ist eine Präsi-InfoQ mit.
Genau, ist eine
Präsi-InfoQ.
Ja, InfoQ ist halt einfach furchtbar, weil man das halt nie nur irgendwo abspielen kann, was auf irgendeinem Device, was Flash kann, also nur auf dem
Laptop. Und du musst es dann auch irgendwie, ich muss dann im Umschalten von Host und halt auf Vertical, ja, dass
wobei,
ich Video...
Wobei, das geht mittlerweile. Also das Layout ist nicht mehr ganz so furchtbar.
Ja. Trotzdem ist doof, die sollten das als YouTube-Video rausrennen, dann wäre ich glücklich.
Sollten sie tun, ja. Die Slides, also mir wird auch tatsächlich nur, die Slides und der Ton reichen. Man kann auch beides getrennt runterladen, aber halt nicht so Gedöns.
Genau. Flydi, so. Du alte Arschlampe.
Ja. Ich alte Arschlampe.
Die Arschlampe.
Ich
Du brauchst schon wieder Geld, oder?
Ja, ja. Immer.
Sehr gut.
Ich bin ja eigentlich, also ich habe einen sehr, sehr krassen inneren Schweinehund. Und ich habe mir irgendwann mal vor ein paar Monaten angewöhnt, laufen zu gehen. Und wenn ich das jetzt nicht weiterhin durchziehe, auch wenn draußen scheiß Wetter ist, dann werde ich das nie wieder tun. Das ist so ein Problem. Deshalb muss ich irgendwie was dagegen tun. Und das heißt für mich, ich muss... Was tust du?
Kentucky Fried Chicken,
ja, genau.
Du genau sagst, ich will zu Kentucky Fried Chicken.
Ja, ja. Siehste, warum bist du nicht zu Kentucky Fried Chicken gegangen?
War ich vorhin. Jedenfalls ist das beste Mittel, was man dagegen so einen inneren Schweinehund machen kann,
shoppen gehen
ist das richtige Mittel. Was ich eigentlich meinte, ist die Ausreden abschaffen. Und zwar die Ausrede, draußen ist nass und kalt und wenn ich dann wieder heimkomme, dann bin ich krank und so, das ist dann halt irgendwie doof.
Da muss ich jetzt duschen gehen, wenn ich nass bin.
Ja, die zweite Ausrede ist, es ist abends um 6 oder um 7 oder um 7:30 oder was auch immer, es ist dunkel.
Kurz nach 5.
Was? Kurz nach 5 ist dunkel.
Ja.
Ja, fucking aber ich meine, wenn ich zu der Zeit, zu der ich normalerweise aufhöre zu arbeiten, morgens komme ich nicht in die Gänge. Das habe ich schon ein paar Mal probiert, da komme ich auch nicht vorwärts. Und abends ist es halt gerade dunkel. Das heißt, ich bevorzuge es auch nicht zu sterben und von irgendwelchen Radfahrern, ja. Sonstigen
jetzt
Leuten.
Ist ja gut.
Fleidi, wir müssen mach alle doch gehen. Einfach schnell. Ja.
Jetzt sag also, doch, was du dir geshoppt hast.
Sag, genau. Was du alles, was sonst die Leute alles kaufen.
Alles der Reihenfolge nach vor und das will keiner haben.
Okay, pass auf. Also, was cool ist,
die Arschlampe.
Besorgt euch Klamotten mit Reflektoren. Ich habe da eine Regenjacke und eine Regenhose. Die sind irgendwie atmungsaktiv und.
Ja, whatever.
Weiter. Ja, Gedöns. ich habe ein Reflektorband, damit euch Leute sehen. Das hat auch lustige
ist
LEDs
so
dran.
Kopf rum, ja, oder ein Reflektorband was? Halt.
Nee, das kannst Oberarm. Du dir irgendwie um Oberarm oder um die Beine oder sonst wo machen, dass dich die Leute sehen. Ja. Ich habe eine Arschlampe, die mache ich an meinen Gürtel ran.
Arschlampe?
Er hat einen Gürtel.
Ich habe einen Gürtel. Also ich hab
schwarzen schon, Gürtel?
Ja. Also er ist schwarz. Habe ich vor einer Weile schon mal gepickt. Das ist so ein Tune-Belt, da kannst du ein iPhone reinstecken und den bindest du dir um den Bauch und dann fällt es nicht raus. Und
Lebensgeschichte, Arschlampe, okay. Stirnlampe.
Stirnlampe ist sehr gut, weil ich schon ein paar Mal wirklich gestorben wäre, weil irgendwie nach einem Sturm große kantige Äste auf dem Weg lagen.
Ich glaube nicht, dass man daran stirbt,
ja, aber
wenn man darüber fällt.
Also ich weiß nicht, vielleicht bist du aus Glas oder so, ja, aber doch, normalerweise doch, also normale nicht, Leute nicht, ich werde daran gestorben.
Ja, da habe ich auch eine, weil wenn du auf dem Feld joggen gehst und es ist so dunkel, dann brichst du dir wirklich dein Bein, weil du über so riesige fucking Löcher
sind. Ja, und das Ding ist
halt nach Hause krabbeln.
Ja, nee, das Ding ist halt auch mir ist
und du bist erschossen.
Mir ist es auch schon sehr oft passiert, dass mir Leute entgegenkommen und die halt nur irgendwie Klamotten tragen, die reflektieren, aber ohne Lampe hätte ich die halt nicht gesehen und wäre in die reingerannt und da ich ja irgendwie unterwegs meine dicken Kopfhörer auf habe und Podcasts
höre, dann
hätte ich sie auch nicht gehört.
Genau. Mein Tipp an alle Leute, die abends joggen gehen, zieht einfach nicht schwarze Klamotten an, weil dann werdet ihr einfach überfahren von diesen ganzen Fahrradfahrern.
Ja, und Reflektoren schon an.
Nee, das Ding ist, ich verstehe auch mittlerweile, warum diese ganzen Running-Klamotten, die man sich so kaufen kann, so in furchtbar schrille Farben haben, damit man gesehen wird.
Genau, damit man nicht überfahren wird.
Ja, das Ding ist aber, die bringen dir halt auch nachts nicht.
Die bringen auf jeden Fall mehr, als wenn du komplett in schwarz
zieht
bist.
Zieht euch Reflektoren an!
Nee, ich hab halt einfach schwarze Klamotten, aber die haben so
coole Geschichte,
Junge. Chef-Installer.
Chef bietet da eine Möglichkeit an, einfach einen Installer, ein Shell-Skript runterzuladen, das kann man in eine Shell reinpipen und dann hat man...
Und dann, kann man auf einmal Shell machen.
Und dann hat man eine funktionierende Chef-Installation.
Okay, der letzte Ingo.
Was ist jetzt
Techno Babble Generator?
Techno Viking Generator.
Das ist der Installer, so kannst du pipen.
Achso, okay. Techno Babble kennt man ja aus Star Trek, TNG, die reden ganz viel Zeug und.
Techno Viking Generator.
Ja, und der generiert dir einfach coolen Stuff und.
Mach mal 5.
They have to boost the bursts.
Ja, zack.
Bam.
Neu.
Okay, cool.
Ja, cool, also Story, einfach Bro. Genau, könnt ihr euch einfach noch durchlesen und Spaß haben, weil Overloading Plasma, Expanding Vortex.
Genau. Ja, genau. Auf jeden Fall alles mit der Deflektor.
Cool. You need to reroute the Hyperdrive.
Cool story, bro.
Ja. Ich wünsche euch wie immer so frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Und sterbt nicht beim Joggen.
Oder geht nicht joggen, genau. Weil dann ist quasi sicher.
Ja. Ist ja beides. Also sterbt nicht beim Joggen.
Ist übrigens,
wenn man nicht joggen geht, dann stirbt man
da auch nicht bei.
Das ist übrigens, glaube ich, auch ganz gut, dass es mittlerweile Nacht ist, weil ich glaube, das sieht sehr, sehr albern aus, wenn ich da unterwegs bin. Und also Chat hat schon gemeint. Du
noch so eine schwarze Maske.
Ja. Warum hast du, und damit du gefragt wirst, ob du, warum du eine Maske auf hast.
Lach nicht, ich habe eine, aber die ist nicht zum Laufen gehen, sondern die hab ich mal von so
Bankraub.
Nee, kannst
nicht zum Laufen gehen,
die
zum
gut, teilweise ist es so eine Balaklava, heißen die, glaube ich. Diese Sturmhauben-Dinger. Genau,
Baklava ist Süßigkeit.
Im Winter, dass die Nase nicht abfriert. Ja. Aber.
Okay. Nee, tatsächlich, ich habe vor ein paar Jahren Kartfahren gewesen und dann kriegst du ja immer so diese Sturmhauben.
Also, das ist so eine Balaklava, der Chat hat gesagt, bei ihm in der Stadt haben sie Laternen aufgestellt. Straße, dass man sieht,
ja, ich
wo
gehe halt nicht auf
ja, ich und dass man gesehen wird.
Ja, ich gehe halt nicht auf der Straße laufen.
Cool Story, Bro. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach Schluss, bevor Ingo durchdreht.
Ja. Ingo explodiert gerade.
Okay, tschüss. Tschüss in den Nasen.
Ciao.
Ciao.